herzlich willkommen. Hier ist mal wieder Zukunftsfelix, denn auch heute haben wir einen Gast da und deswegen spreche ich dieses Intro im Nachhinein ein. Wie ihr vielleicht gesehen habt, ist die Folge ein bisschen länger geworden und dementsprechend werde ich mich im Intro jetzt kurz fassen und weise wie immer darauf hin, wenn ihr uns unterstützen möchtet bei dem, was wir hier tun, uns entlohnen für diese endlos langen Folgen, dann guckt gerne bei uns auf Steady vorbei. Der Link dazu ist in der Folgenbeschreibung. Dort könnt ihr uns mit einem kleinen monatlichen Geldbetrag unterstützen und als Gegenleistung bekommt ihr noch mehr Folgen von uns, ein bisschen früheren Zugang zu der einen oder anderen Folge und vor allem aber auch haufenweise Zusatzdokumente mit Materialien und Informationen zu dem, was wir hier so reden. Außerdem bei Redebedarf oder auch ohne, wenn ihr einfach nur was lesen wollt, kommt auf unseren Discord-Server. Auch der ist verlinkt. Dort sind ganz viele andere Leute aus unserer Community, mit denen könnt ihr reden. Genauso wie mit uns über die Folgen, über das Spiel. Und wir finden uns auch immer sehr gerne zu Teamgames zusammen. Wir sind da auch mittlerweile so viele auf dem Server, egal aus welchem Rating-Bereich ihr kommt. Ihr findet mit Sicherheit jemanden, der dazu passt. Und damit wünsche ich viel Spaß mit der Folge. Ich möchte heute über Black Forest reden, eine Map, die ich tatsächlich schon ewig lang nicht mehr gespielt habe, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und zwar, weil ich sie über lange Zeit in einerseits schlechter Erinnerung hatte und andererseits aber auch ja einfach dachte, dass ich selber nicht besonders gut darauf sein würde und dementsprechend natürlich noch weniger Spaß haben würde. Meine ganzen Erinnerungen an Black Forest beziehen sich noch so auf die ganz, ganz Anfangszeit von DI, wo ich ja auch angefangen habe, das Spiel zu spielen und ich noch keine Ahnung von irgendwas so wirklich hatte. Und Black Forest war damals einfach nur die nervige, geschlossene Map, wo man immer ewig lang gespielt hat und es ist gar nicht so viel passiert. Und damals gab es ja im Rank noch keine Bans, keine Picks. Die kamen einfach immer mal wieder und war für mich sehr, sehr nervig. Und in letzter Zeit hat sich das Ganze aber ein bisschen entwickelt. Mir geht, das habe ich in vergangenen Podcasts schon mal gesagt, die aktuelle Arabia-Meta immer mehr auf die Nerven, weil es einfach jedes Mal das Gleiche ist. Und dementsprechend suche ich vor allem in Teamgames gerade nach sehr viel Abwechslung. Und jedes Mal, wenn ich da auf Black Forest drauf gucke, denke ich mir, das könnte eigentlich genau die Map sein, die ich suche. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Und dementsprechend möchte ich das jetzt im Rahmen eines Podcasts mal ändern und habe mir einen Gast dafür eingeladen, der sich ein bisschen besser auskennt als ich. Und zwar habe ich Anotrof gefunden. Hallo, vielen Dank und schön, dass du hier bist.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Du bist einer der besten deutschen Spieler, ich denke, das kann man so sagen, und auch in Team My Insanity. Und ja, als Teamspieler, wir haben gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen, du spielst ja fast ausschließlich Teamspiele, bist du natürlich super dafür geeignet, dass wir auch mal über Black Forest sprechen, was ja wohl so die Team-Map eigentlich ist, die im 1v1 ja im Grunde keinen Platz hat, oder?
Ja, genau. Also ich würde sagen, Black Forest ist wahrscheinlich die einzige Map, die im 1v1 so gut wie nie gespielt wird. Tatsächlich gibt es ja jetzt bald das Turnier von Mem Warlords, wo man auch 1v1 Black Forest sehen wird, aber wie gesagt, das ist super selten und es ist von den meisten als reine Team-Map gesehen.
Ja. Vielleicht beginnen wir einfach mal damit. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, von deinem Age of Empires Werdegang und was im Rahmen davon Black Forest so für dich bedeutet, was du mit der Karte verbindest.
Ja, sehr gern. Also lustigerweise hatte ich eine sehr ähnliche Erfahrung wie du scheinbar, wie ich gerade gehört habe. Und zwar spiele ich schon, ich weiß gar nicht, schon seit vielen Jahren. Also ich habe auf Wubi schon angefangen, beziehungsweise vorher auf HD. Und es hat lange gebraucht, bis ich dann wirklich regelmäßig online gespielt habe. Ich würde sagen, so vielleicht 1-2 Jahre vor dem Release von DE habe ich dann ja sehr, sehr viel gespielt. Und seit DE habe ich eigentlich das Spiel gar nicht mehr losgelassen und bin ja mit sehr viel Begeisterung dabei. Aber die Begeisterung für Black Forest, die gibt's erst seit so einem Jahr, würde ich sagen. Also vorher fand ich die Map auch immer eher nervig, was im Nachhinein einfach nur hieß, ich habe die Map nicht verstanden. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, bei vielen Spielern so, dass sie einfach die Map nicht so richtig verstehen, nicht so richtig wissen, wie sie gespielt wird, weil es einfach ja nicht so straightforward ist wie andere Maps und genau dadurch einfach schnell überfordert sind und dadurch das dann nicht mögen. Und ich habe jetzt gerade durch die Rage Forest Turniere, die ja sehr viel gecastet wurden und sehr viel Hype drumherum gab, die auch mitgespielt und seitdem auch gelernt, die Maps sehr zu mögen.
Ja, auf Rage Forest gucke ich immer drauf und denke mir, also früher habe ich so gedacht, was sind die Leute verrückt? Ein ganzes Turnier nur auf dieser komischen Map. Und jetzt sind das so die Turniere, wo ich mir dann denke, ah, es wäre schon cool, das auch zu können. Diese Map, die halt dann doch jedes Mal sehr abwechslungsreich auch aussieht. Und ja, jetzt ist es soweit. Jetzt möchte ich von dir lernen, wie diese Karte funktioniert. Und bevor wir reingehen, für alle Leute, die aus mir unerfindlichen Gründen eigentlich so überhaupt kein Bild vor Augen haben, auch die wollen wir ja hier inkludieren. Black Forest ist diese Karte, die, wie der Name schon sagt, sehr bewaldet ist. Sie ist zu ganz großen Teilen von Bäumen bedeckt und es gibt nur zwischen den einzelnen Startpositionen relativ schmale Durchgänge, wo man sowohl zu Verbündeten als auch zu Gegnern durchgehen kann. Und eines der ersten Ziele, so mein Empfinden, ist immer schon mal diese Durchgänge in Richtung Gegner zuzumachen, damit man ein bisschen kontrollieren kann, wann da gekämpft wird. Was diese Karte zumindest im späteren Verlauf dann zu einer eben sehr geschlossenen macht. Und das ist das, was mich sehr lang abgeschreckt hat. Aber je höher das Niveau ist, auf dem die Karte gespielt wird, desto vielfältiger wird das einfach, wo dann eben doch was Feudallastigeres teilweise funktioniert und man kämpft dann eben auch darum, wo am Anfang die Mauer steht. Und das sind Aspekte, die erschließen sich mir jetzt erst und die faszinieren mich. Und deswegen, ja, würde ich sagen, steigen wir mal in die Karte ein, in die Grundlagen. Wie spielen wir Black Forest? Gibt es da irgendwie so ein paar Basics, die man kennen müsste, so wie sich diese Karte so durch ein, sag mal, übliches Spiel hinweg spielt?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil letztendlich, wenn man es jetzt mit Arabia, einer klassischen offenen Landkarte, vergleicht, da kann man diese Frage recht einfach beantworten. Aber das ist ja auch genau das, was du eingangs schon als eher langweilig beschrieben hast, das, was Black Forest ausmacht, dass es eben keine wirkliche, also es ist, jedes Spiel kann wirklich sehr verschieden sein. Und dadurch gibt es natürlich gewisse Prinzipien und ich kann gleich mal ein paar davon nennen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man, wenn man mal zufällig sich ein Black Forest Spiel anguckt, dass man auch das dann sehen wird, weil es eben sehr unterschiedlich ist und das liegt daran, dass die Map-Spawns so unterschiedlich sind. Also wenn man auch wieder jetzt mit Arabia vergleicht, natürlich kann man bei Arabia mal das Gold vorn haben, mal das Holz hinten haben, aber letztendlich ändert das daran, was man, wie man diese Map spielt, wenig. Und bei Black Forest ist der Spawn ganz ausschlaggebend dafür, welche Strategien besser sind als andere. Und dadurch ist auch Vorbereitung auf eine Map sehr viel schwieriger, weil man einfach letztendlich warten muss, bis das Spiel losgeht, um dann zu sehen, wie die Karte aussieht und daraufhin dann entscheiden muss, was man jetzt genau macht. Und das macht es eben sehr vielfältig, aber eben auch sehr anspruchsvoll. Genau, aber ich kann ja mal anfangen, was so ganz grundsätzliche Ideen sind bei Black Forest, hast du ja auch schon angesprochen, das sind die Walls am Anfang. Also es ist, auf jeden Fall wird es als Closed Map gesehen, das stimmt auch in den meisten Fällen, aber sie ist ja nicht komplett geschlossen wie jetzt Arena, wo man schon direkt Stonewalls hat, sondern die muss man ja quasi noch bauen. Und dadurch ist das Early Game, also die ersten Minuten in einem Black Forest Spiel sind meist schon sehr, können schon sehr lustig sein, sie können sehr wild sein, weil man eben diese Walls unbedingt haben möchte, aber der Gegner ja auch, wenn er diese Map ähnlich wie man selbst interpretiert hat. Und dadurch würde ich sogar behaupten, ist Black Forest im Teamgame momentan eine der ja fast schon schnellsten Maps, weil es einfach sofort Action gibt. Ne? Also in der Regel schicken beide Flanks auf einer Seite Dorfbewohner nach vorne und man will eben, um diese Walls zu kriegen. Aber wenn der andere das auch macht, naja, dann wallt man nicht einfach ganz, ganz brav nebeneinander her, sondern dann verholt man die Boxhandschuhe raus und dann geht's los. Und dieses BF-Boxing, wie man das so schön nennt, das kommt tatsächlich sehr häufig vor und das ist auch ein Skill, der nicht zu unterschätzen ist. Also da gibt es wirklich geübte BF-Spieler, können da Spieler, die eher seltener BF spielen, eher weniger, diese Will-Fights machen, ziemlich schnell einfach killen. Das ist wirklich immer wieder interessant zu sehen.
Das sind ja, das Micro in den Will-Fights ist ja die eine Sache, aber da steht ja für mich schon eine ganz entscheidende Frage davor, die wahrscheinlich sehr unschuldig klingt, aber ich fürchte, sehr schwer zu beantworten ist. Und zwar, wann gehe ich denn mit wie vielen Villagern nach vorne, um da jetzt zuzumachen?
Genau, also wenn ich da jetzt eine Antwort drauf hätte, dann wäre ich besser, als ich bin. Es ist sehr schwierig. Also ich sag mal, eine grundlegende Idee ist, dass man nur dann Villager vorschicken möchte zum Wallen, wenn man die Wall auch wirklich halten kann. Denn Es ist ja so, dass Villager selbst einen ziemlich großen Angriffsbonus gegen Gebäude haben und inzwischen ja auch die Palisaden im ersten Zeitalter nur noch 150 HP haben. Das heißt, wenn man damit mit 4 Dorfbewohnern auf so eine Palisade raufhaut, dann geht die auch ziemlich schnell kaputt. Dementsprechend, wenn du jetzt Villager nach vorne geschickt hast und hast, sagen wir mal, so 30 Tiles zu wallen, das wirst du nicht halten können. Oder du musst halt sehr, sehr viele Dorfbewohner nach vorne schicken, um das halten zu können. Das heißt, Regel Nummer 1 ist quasi, du willst es auch nur dann wirklich machen, wenn es einfach zu halten ist. Also erstens, wenn dir die Wall halt viel bringt. Das ist meistens bei so, also im Englisch nennt man die Tunnels, also längere Tunnel, sprich wenn man so eine kleine Breite hat, aber dafür einen sehr langen Durchgang hat. Denn der ist sehr leicht zu verteidigen, weil man ja nur mit wenigen Palisaden oder später dann Stonewalls auch das halten kann. Und dementsprechend hat man dann einen Vorteil durch diese Position, die man hat. Und wenn die dann eventuell zurückgepusht wird, hat man dann viel Platz dahinter zu rewallen. Und dementsprechend kann man dann diese Position halten. Wenn das aber jetzt eine größere Öffnung ist, ist es halt viel schwieriger und auch dementsprechend mehr Investment dann dahinter zu wallen.
Wäre das dann eine Situation, wo man einfach gar nicht wallen würde, wo man sagt, man spielt relativ normal einfach womöglich Feudalzeit, weil wenn es für mich ein breiter Weg ist, heißt das ja mein Gegenüber gesetzt, ich bin jetzt auf der Flanke, hat genauso einen breiten Weg und wenn dann beide nicht ordentlich wallen können, kann man vielleicht da auf Schaden kriegen?
Definitiv. Also wenn man in Dark Age selbst nicht komplett gewallt ist, dann wird in der Regel auch Fast Fury gespielt. Daran sieht man ja schon, dass es eben so viel Abwechslung gibt auf dieser Map, weil es eben, es gibt nicht diese eine Strategie, die immer gut ist. Und es gibt sowohl quasi Dark Age Aggression in diesen Willfights, teilweise auch Drushes, aber eben dann je nach Map auch viel Feudal Play oder auch FC, wenn es dann eher geschlossener ist.
Wann ergibt denn, jetzt wo du es erwähnst, ein Drush-Sinn? Holt man den dazu, wenn man es am fraglichen Zeitpunkt, also wenn, ich sag mal, die Nahrungswirtschaft das hergibt, wenn man dann noch nicht komplett gewallt ist oder teilweise auch um eine Wall, wo sich ein Gegner vielleicht etwas übernommen hat, auch mal wieder einzureißen?
Genau, also den klassischen Drush, also den man wirklich in Dark Age selbst baut, würde man eher weniger zum Walls einreißen benutzen, weil man ja in Dark Age selbst keine Einheiten oder auch Türme bauen kann, also keine Mittel hat, die Reichweite haben. Das heißt, man kann zwar auf die Gebäude einhauen, aber kann dann immer einfach dahinter wallen. Und tatsächlich machen Dorfbewohner mehr Schaden auf Gebäude, als Militia das tun. Von daher würdest du, ne, wie du meinst, wenn jemand sich mit den Walls übernommen hat und eine zu große Passage gewallt hat, einfach das nur mit Dorfbewohnern selbst versuchen anzugreifen, zu contesten und ihn da zu nerven. Und der Drush, den würde man dann eher machen, wenn es insgesamt offen ist und keiner gewallt hat, um sich ein bisschen Zeit zu kaufen. Also dieses klassische Drush FC, was es so auf offenen Karten heutzutage kaum noch gibt, ist tatsächlich auch Black Forest noch machbar, weil du einfach dann Zeit kaufen kannst, um dahinter dann vielleicht mit mehreren Villagern dann zu einem späteren Zeitpunkt zu wallen, vielleicht sogar auch dahinter schnell nach Feudalzeit zu gehen, um dann sogar Stonewalls schnell hochzukriegen.
Okay, dann das wäre jetzt so ein bisschen Dark Age und Feudalzeit abgedeckt. Feudalzeit ist dann was sehr Situatives. Was würdest du sagen, wie oft kommt das vor, dass man tatsächlich in der Feudalzeit aggressiv spielt? Also, dass man so Map-Varianten hat, die eben nicht in der Form zu wallen sind, dass man das von vornherein ausschließt?
Relativ häufig tatsächlich, denn es ist nicht nur die Walls oder halt die Map zwischen den Spielern ist entscheidend, also ob man Feudal spielt oder nicht, sondern auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel, ob man ein Lake hat oder nicht. Denn die Lakes oder auch Ponds auf BF sind heutzutage sehr entscheidend für die Strategie. Da können wir später nochmal drüber sprechen, denn der Fischboom, der ist sehr, sehr stark und den kann man ja auch schon in der Feudalzeit machen. Das heißt, es gibt durchaus Strategien, die, sage ich mal jetzt, isoliert betrachtet, also ein reiner Man-at-Arm-Rush oder ein Archer-Rush, gar nicht so gut wären, aber in Kombination damit, dass du dann auf 2-3 Docks noch quasi boomen kannst in Feudal Age, kann das dann wiederum eine gute Strategie werden. Und eine andere Sache, die man auch noch bedenken müssen, ist der sogenannte Sneak. Denn du hast ja auch immer noch die Möglichkeit, dass du gar nicht, sag ich mal, den normalen Weg von deiner Base zur gegnerischen Base beschreitest und da dann irgendwie versuchst durchzukommen, sondern dass du einfach nur einen Dorfbewohner irgendwie versuchst, hinter feindliche Linien zu kriegen. Die Gegner dann alles schön abwallen und denken, dass sie ganz sicher sind und auf einmal kommen dann doch die Archers oder die Scouts in die Base rein. Und genau, auch das ist etwas, was man gar nicht so selten sieht. Das ist aber natürlich immer eine etwas riskantere Strategie und ich würde behaupten, dass man das in Turnieren weniger sieht als jetzt in Ranked oder auch in diesen Rage Forest Lobbys, einfach weil es auch Spaß macht, so zu spielen natürlich.
Ja, natürlich. Wenn dann irgendwann der Punkt erreicht ist oder erreicht sein sollte, dass man tatsächlich alles gewollt ist, sieht man dann im Castle Age überhaupt noch viel Aggression? Wenn ich Black Forest anschaue, habe ich nämlich häufig das Gefühl, dass die Ritterzeit hauptsächlich zum Boomen benutzt wird und das Spiel erst in der Imperialzeit dann wieder so richtig losgeht. Gesetzt eben, dass wirklich mal alles zu sein sollte.
Auch das hängt dann davon ab, wie groß diese Walls sind. Also wenn wir jetzt diesen Tunnel haben, von dem ich vorhin gesprochen habe, dann sieht man das in der Regel nicht. Einfach weil man mit, wie gesagt, wenig Investment, also vielleicht nur irgendwie 5, 6 Teil Stonewall, das schon dicht hat. Und selbst wenn das dann von vielleicht ein paar Mangen gepusht wird, hat man dahinter ja immer noch Zeit und Platz vor allem, um neue Stonewalls zu ziehen und dementsprechend einfach viel Zeit zu kaufen, während man dann seine Ressourcen eher in den Boom investiert als in diesen Push. Wenn man jetzt aber einen größeren Bereich hat, dann kann es schon sehr viel schwieriger sein. Denn wenn die erste Reihe von Stonewalls dann gefallen ist und man eine zweite dahinter setzt, kann man die ja nicht direkt dahinter setzen bei einem Mangen-Push, sondern das muss ja dann schon auch ein paar Teils dahinter sein, sodass die Mange dann diese Dorfbewohner selbst nicht killen kann. Und das kann einfach sehr viel Investment sein. Und wenn das dann nicht funktioniert und man durchkommt und alle anderen nur am Boom sind, keiner Militär baut, dann kann das Spiel auch sehr schnell vorbei sein. Also das kann sich durchaus lohnen, aber eben auch da wieder ähnlich wie auch in Feudal sehr davon abhängig davon, wie die Map aussieht, wie viel einfach zu wollen ist.
Mhm. Also zum Abschluss der Grundlagen hätte ich noch ein paar Fragen über den Ressourcengewinn. Und zwar gibt es da ja auf Black Forest so ein paar Dinge, die auf anderen Maps eher unüblich sind. Das eine, du hast es eben schon angesprochen, wäre der Fischboom. Etwas, was so über die letzten Monate, ich glaube mittlerweile ja auch Jahre hinweg, ein essentieller Bestandteil dieser Map geworden ist. Man guckt am Anfang, wer hat mehr Ponds hinten dran und dann kann von vornherein das Spiel schon mal etwas unfair gelagert sein, weil im Grunde jeder, der die Gelegenheit dazu hat, tatsächlich ein Dock baut und dann da anfängt, auch mit Fishtraps bereits in der Feudalzeit Nahrung zu sammeln. Eine Strategie, die offenkundig stark ist, weil man damit ja neben dem Town Center schon früh ein weiteres Gebäude hat, was Wirtschaftseinheiten produziert. Aber für mein Empfinden vom Timing her gar nicht mal so leicht ist. Also wann überhaupt lohnt sich das? Und was ist so ungefähr der Bild? Was ist so die Villager-Verteilung, damit das effektiv funktioniert?
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und bevor ich auf die Frage eingehe, möchte ich noch einmal dazu sagen, dass der Fischboom BF wirklich revolutioniert hat. Das liegt tatsächlich größtenteils an der Technologie Gillnets, die es in Castle Age gibt, die vor einiger Zeit noch die Worker Rate von Fishing Ships um 25% angehoben hat, inzwischen nur noch 20%. Und das ist tatsächlich ein reiner BF-Nerf gewesen. Also das war, ja, das ist total witzig. Das ist ein Nerf, der, also weil diese Tech macht man zwar auch gelegentlich mal auf anderen Maps, aber da ist sie gar nicht so gut, weil ja die, wenn man sich Deepfish mit Fishing Chips nimmt, fahren die ja auch eine ganze Weile. Gerade wenn das dann immer ein bisschen ineffizienter wird und die Fische ein bisschen weiter entfernt sind, dann sind 25% schnelleres Arbeiten, wenn sie gerade am Fischen selbst sind, insgesamt ja gar nicht so viel extra, weil du halt viele Zeit auch läufst oder halt fährst dann ist das Schiff, während man auf BF, wenn das Fishing Ship direkt neben dem Hafen sitzt, natürlich die ganze Zeit arbeitet, also wirklich insgesamt 25% schneller ist. Und genau, das war halt so stark und ist meiner Meinung nach auch immer noch so stark, dass es damals dann etwas genervt wurde. Genau, jetzt zur Build Order. Es gibt da sehr viele verschiedene. Also das eine, was ich vorhin schon erwähnt hatte, war dieser Feudal Fischboom. Das ist jetzt für einen reinen Boom nicht unbedingt die beste Version. Also wenn man einfach nur möglichst viele, ja, also Eco-Units sagt man meistens, also Dorfbewohner und Fishing Chips zusammen, zu einem Zeitpunkt haben möchte, möglichst viele Ressourcen, dann sollte man schon auch weiterhin Fast Castle spielen mit Fisch. Aber es gibt durchaus Versionen, wo man auch in Feudal Age schon Fisch boomt, und das ist gerade auf der Flank. Wenn man dazu vielleicht einen kleinen Push noch in Feudal Age macht, also vielleicht noch einen kleinen Tower Rush macht oder ein paar Archers dazu macht, oder auch, wenn man einen Push verteidigt und einfach die extra Ressourcen, die man noch hat, die man gerade nicht für die Verteidigung braucht, in diesen Fisch investieren kann, was ja dann letztendlich schon so eine Art Boom in Feudal Age ist. Es ist tatsächlich, finde ich es immer ganz gut vergleichbar mit den Kumanen, die ja auch ihr zweites CC schon bauen können. Und indem du mehrere Häfen hast, kannst du ja auch einfach mehr als diesen einen Dorfbewohner alle 25 Sekunden bauen, indem du einfach andere Eco-Units, also Fisch baust. und dementsprechend dann einen kleinen Vorteil wirtschaftlich über deinen Gegner kriegen kannst. Das ist jetzt kein richtiger Build-Order, würde ich sagen, weil man da einfach gucken muss, dass man erstmal halt gut verteidigt und alles, was man dann an extra Ressourcen hat, also Holz in dem Fall, dann einfach in Fishing Ships und Fish Traps investiert. Und für den Castle Age Boom, also den Fast Castle Boom, da sollte man ein kleines bisschen später nach Feudal und nach Castle Age hochgehen gegenüber einem normalen Landboom, weil man eben dieses extra Investment hatte und am Anfang die Fishing Ships auch gar nicht so effizient sind, weil sie ja den Shorefish am Anfang erstmal haben, bevor man dann die Fish Traps baut. Und das ist eine der langsamsten Ressourcen, die es im Spiel gibt. Und dementsprechend geht man da meistens mit, ich sag mal so, zwischen 24 und 26 Dorfbewohnern plus 6 bis 7 Fishing Ships hoch. Und auf dem Weg nach Castle Age, wenn man dann mit Markt und Schmiede nach Castle geklickt hat, kann man dann, wenn so langsam der Shorefish weg ist, dann die ersetzen quasi mit Fish Traps und baut dann in Castle Age 2 weitere Dorfzentren an Holz. Ganz wichtig, denn man will zu dem Zeitpunkt fast alles auf Holz haben und baut dann weitere Häfen, also bis zu 4, 5 Häfen kann man je nach Größe des Ponds hochgehen und investiert dann einfach alles in Fishing Ships und Fish Traps, genau, und hat dabei dann aus 3 Dorfzentren dann noch die Dorfbewohnerproduktion. Und das ist, also, sage ich mal, die beste Art zu boomen heutzutage und da kann man wirklich ganz, ganz verrückte Sachen mitmachen. Also einer der besten Fischboomer, den wir haben im Spiel momentan, ist Ganji, meiner Meinung nach, ein schwedischer Spieler. Und da habe ich schon Fischbooms gesehen, der hatte, ich glaube, Minute 22 so 110 bis 120 Dorfbewohner plus Fishing Ships. Das ist wirklich brutal.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, also dann ist das die Boom-Variante. Und wenn man das in der Feudalzeit schon spielt, dann habe ich eher die Situation, dass ich tatsächlich gerade in der Feudalzeit auch kämpfe. Es ist so ein bisschen ein Hin und Her, aber ich bin an einem Punkt, dass mein Teich sicher ist und ich jetzt dadurch mir quasi eine Art zweites Dorfzentrum noch leisten kann, weil ich zwar nicht die Wirtschaft habe, um schon Ritterzeit zu gehen, weil ich eben noch so viel kämpfen muss, aber es reicht eben, um eben das Dock schon mal hochzukriegen.
Genau, richtig. Und es ist, wenn man das vergleicht mit, sagen wir mal, einer ähnlichen Situation, wo du angegriffen wirst in Feudal Age und du verteidigst in Feudal Age, dann würde man das Holz ja in Felder investieren. Und ja, das heißt, man hat natürlich, so kriegt man dann die Nahrung, die man braucht, um nach Castle zu gehen, aber du baust ja immer noch nur ein Dorfbewohner alle 25 Sekunden. Und indem du Fishing Ships baust, ist zwar deine Nahrungsökonomie ein bisschen verzögert, weil du natürlich erstmal dann das Holz ausgibst für eine weitere Einheit, also das Fishing Ship, aber dadurch hast du eben auch mehr Einheiten, die Ressourcen sammeln und einfach dann eine stärkere Eco. Es ist aber eben etwas verzögert und dadurch ist auch der Feudal Boom, also der Feudal Fish Boom, meiner Meinung nach nur dann auch wirklich gut, wenn man selbst noch einen Feudal Push dazu macht oder eben verteidigt gegen einen Feudal Push, weil man sonst einfach gegen einen Fast Castle Fischboom in diesem Fall dann einfach die schwächere Eco hat oder auch einfach von einem Fast Castle Push, sei es mit einem Castle Drop oder dann dem Mangen, dann tatsächlich Schwierigkeiten haben könnte, das zu verteidigen, weil einfach dieser Economy Boost einfach verzögert erst reinkommt.
Okay, da so viel dazu. Und jetzt gibt es ja noch eine zweite ungewöhnliche Ressourcenquelle und zwar haben wir Unmengen an Boars auf der Map. Also es gibt da ja irgendwie Clips gerade von Leuten wie MBL, die sich ja mit diesem Getier besonders gut auskennen, die dann gefühlt mit entweder einem Scout oder einem Villager oder beiden in Kombination mit 20 Boars auf einmal da über die Map rennen und die alle unter das CC bringen. Wie relevant ist es, dass man das tatsächlich tut?
Das ist sehr relevant. Also man sollte es auch nicht übertreiben. Und mit übertreiben meine ich, dass man sie gleichzeitig holt, weil natürlich dann der Decay auf den Boss dann doch sehr groß ist, wenn dann da 10 Boss unter dem TC liegen. Dann lieber einfach mehrere Dorfbewohner nacheinander schicken, um jeweils dann 3, 4, 5 reinzuholen. Aber es ist auf jeden Fall relevant, weil es einfach erstens natürlich eine der schnellsten Nahrungsquellen ist und eben auch eine Nahrungsquelle ist, ohne vorher selbst was investiert zu haben. Man muss eben keine Felder bauen. Und Felder sind zwar natürlich gut und Felder sind auch immer sehr sicher, weil man sie unter einem PC bauen kann, aber die kosten nun mal auch eine Menge Holz. Und indem man, wenn man die Map sich gut angeguckt hat und weiß, man hat viele Extra-Boars, dann kann man dementsprechend diese Farm-Transition verzögern, indem man einfach weniger Dorfbewohner auf Holz hat, weil dieses Holz für diese Farms nicht benötigt wird und kann dadurch dann insgesamt einfach einen besseren Boom haben oder auch einfach generell einen besseren Build, weil man einfach mehr Ressourcen hat. Aber das klingt alles so toll, es ist auch tatsächlich sehr schwierig. Also man muss es auch üben. Es sind große, große Distanzen im Vergleich zu den normalen Boss, sag ich mal, sodass man mit einem Dorfbewohner alleine, gerade ohne Loom, würde ich das definitiv nicht empfehlen, für Leute, die das noch nicht regelmäßig machen. Denn auch da gibt es viele Clips, wo das dann doch am Ende alles schief geht. Und ganz, was man ganz häufig sieht, ist, dass man deinen eigenen Scout benutzt, um die Boss zu blocken. Sodass man dann mehrere Boss quasi mit einem Dorfbewohner sich holt, aber dann mit dem Scout, also den Dorfbewohner einfach zurückklickt zum Dorfzentrum und mit dem Scout das dann blockt, sodass der Dorfbewohner dann unterwegs nicht stirbt.
Jetzt gibt es ja diese Boss sowohl in Richtung vom Gegner, also zur Map-Mitte hin, als auch manchmal so im eigenen Team zwischen den unterschiedlichen Basen verteilt. Würde es denn, gerade wenn man sich jetzt irgendwie im niedrigeren Elo-Bereich befindet und sich, wie du gerade beschrieben hast, nicht so wohl damit fühlt, die jetzt alle da über die halbe Map ranzuholen und vielleicht um einen Scout zu blocken, würde es auch Sinn ergeben, da, wenn sich ein paar mehr an einer Stelle befinden, auch eine Mühle zu bauen? Oder würdest du sagen, dass das dann zu weit weg ist, um da 5, 6 Villager auf einmal hinzuschicken?
Man sieht das, sag ich mal so, auf einem ganz hohen Niveau kaum, dass man da viele Dorfbewohner hinschickt. Es sei denn, es sind wirklich sehr, sehr viele Boss. Also ich würde sagen, so ab 12 Boss kann man das vielleicht machen. Wobei auch das dann sehr nervig ist zu machen, weil man dann das natürlich auch lange dauert, bis man die alle nach und nach aufgegessen hat. Und man schon immer mal wieder hingucken muss. Sprich, wenn man viele andere Dinge zu tun hat nebenbei, wenn man vielleicht einen kleinen Push selbst gemacht oder sich verteidigen muss, dann kann auch da halt schnell die Effizienz runtergehen, wenn dann auf einmal viele, viele Dorfbewohner dann untätig sind. Also würde ich sagen, es ist auf jeden Fall nicht so gut, wie sie zu holen, aber wenn man sich jetzt wirklich nicht damit, ja, nicht so sicher fühlt mit den langen Boar-Lures, dann ist es durchaus eine Möglichkeit. Und was man immer machen kann und auch durchaus sieht im High-Level, ist, dass man einfach da ein Dorfzentrum baut. Dass man dann vielleicht 3 Dorfbewohner auf dem Weg nach Castle Edge zu so ein paar extra Boars hinschickt, da dann einfach an Holz das TC ranbaut und dann einfach anfängt nach und nach sich die Boars zu holen.
Okay. Gut, ich glaube, wir haben alle Grundlagen geklärt. Oder wüsstest du noch etwas, was man unbedingt drauf haben sollte, bevor wir jetzt anfangen, ein bisschen spezifischer über Eröffnungen und Strategien zu reden?
Eine Sache würde ich noch erwähnen, und das ist der Unterschied zwischen Palisaden und Stonewalls. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und zwar sind Stonewalls sehr, sehr viel stärker, obwohl sie ja inzwischen in Feudal Age selbst weniger HP haben als in Castle Age, ist es doch ein sehr großer Unterschied, weil man quasi durch eine Stonewall in Feudal Age kaum noch durchkommt. Natürlich ist es möglich, und man sieht das ja auch auf Arena durch Tower Rushes, aber gerade wenn die Map eher geschlossener ist und man einfach dann einen zweiten Layer Stonewall dahinter setzen kann, dann ist das, sag ich mal, lohnt sich das häufig nicht mehr. Das heißt, es gibt eine Strategie, und deswegen wollte ich es nochmal kurz ansprechen, die wir noch gar nicht besprochen haben, und das ist einfach nur die Strategie Fast Feudal Stonewall. Das klingt so ein bisschen nach einer Noob-Strategie, aber tatsächlich wird die sehr oft gemacht und ist auch sehr stark, denn wenn du gute Walls hast durch den Anfang. Sagen wir mal, willst nach vorne geschickt und der Gegner nicht. Und jetzt hast du ganz vorne, direkt vor seinem TC quasi, hast du jetzt eine Wall. Und die ist auch nicht so sonderlich lang. Vielleicht sagen wir mal so, alles unter 10 Tiles. Dann ist das ja für den Gegner sehr schlecht. Also kannst du, teilweise kann man davon ausgehen, dass der jetzt diese Wall nicht bis nach Imperial so behalten möchte. Also würde sie versuchen, zurückzupushen. Und der erste Zeitpunkt ist ja letztendlich, das in einer Feudalzeit zu machen, wo man dann anfangen kann, Towers daran zu setzen und dann sich versucht, durchzuboxen. Und dagegen kann dann Fast Feudal Stonewall ganz gut funktionieren, weil man dann einfach diese Position halten kann und ab da weiterspielt. Und das ist gerade in Kombination mit einem Pond sehr gut, weil man dann die Position hält und halt trotzdem quasi boomen kann, indem man dann seinen Pond benutzt, um dann den Fischboom zu starten. Es muss nicht nur, sage ich mal, mit einem Push zusammen kombiniert werden, sondern man kann es auch, indem man einfach diese Map-Position halten möchte, weil da können wir dann später nochmal drauf zurückkommen. Die Positionen auf der Map auf BF sind extrem wichtig, weil es so wenig gibt. Es gibt halt im Vergleich zu Arabia einfach sehr viel weniger Bereiche, wo man überhaupt gehen kann, weil einfach so viel Wald ist, so viele Bäume sind. Und dadurch kann es viele Positionen auf der Map geben, die man einfach halten möchte für spätere Zeitpunkte, für dann einen Imp-Push oder auch einen Castle Edge.
Okay. So, jetzt kam mir noch eine Frage, und zwar, ich habe das vorhin schon mal versucht anzusprechen, aber irgendwie sind wir dann davon abgekommen. Und zwar, wenn ich jetzt realistischerweise merke, ich kann da was wallen, wann gehe ich denn wirklich los? Also ich müsste ja wahrscheinlich Loom machen und ich möchte nicht nur einen Villager schicken, denn der geht ja sofort drauf, wenn mein Gegner auf die Idee kam, 2 zu schicken. Nehme ich direkt welche von meinen Anfangsvillagern und klicke als erstes Loom? Oder wann ziehe ich los, wenn ich merke, ich habe so einen Tunnel, wie du das vorhin beschrieben hast, aber mein Gegner wird ja sicher auch versuchen, den zuzumachen?
Ja, also wenn die Wall sehr wichtig ist, dann schickt man auf jeden Fall sofort Villager. Und wichtig ist sie immer dann, wenn sie entweder für dich oder für dein Team durch die Völker, die man spielt, wichtig ist. Ein ganz, ganz gutes Beispiel sind da Siths, die eine gute Spezialeinheit haben. Also was wie Janitscharen mit Türken oder Konquistadoren, die einfach sehr stark sind in Castle Age und womit man dann einfach auch eine Position braucht, von wo man sie spielt. Also man würde jetzt nicht aus der Pocket zu Hause eine Castle bauen und dann Kongs bauen und dann merken, ach, ist ja alles schon gewollt, bringt nichts. Also die Castle wird halt dann wirklich auch forward gebaut und dafür kann es wichtig sein, eine gute Wall vorn zu haben. Also wenn das als fürs Team, als Strategie wichtig ist, eine Forward Wall zu haben, dann muss man auch als Flank wirklich sofort loslaufen. Und sofort heißt nicht sofort, sondern du baust schon deine Häuser, aber nachdem die Häuser gebaut werden, kannst du auf jeden Fall zwei vorschicken. Und das ist auch das, was die meisten Leute machen. Loom sofort klicken muss man auch nicht, weil man meistens nicht so dicht beieinander ist, dass man mindestens ein, meistens zwei Dorfbewohner noch bauen kann, bevor man Loom klickt. Denn wenn du, also Loom ist ja dann natürlich eine sehr essentielle Technologie in diesem Fall, aber kostet dich ja auch ein paar Ressourcen, weil du einfach dann einen Villager weniger hast, wenn du es früher geklickt hast. Also erst, wenn der Gegner es dann auch klickt, dann habt ihr ja wieder gleich einen Villager-Count. Und bis dahin hätte theoretisch der andere ein paar mehr Ressourcen sammeln können. Deswegen gibt es auch einige Spieler gerade, die sich sehr, sehr fit fühlen in diesen Villager-Fights, die das so versuchen, ein bisschen zu verzögern, um einfach nochmal ein kleines bisschen mehr Ressourcen rauszukriegen. Und sonst ist letztendlich die Balance immer, du willst noch so viele Dorfwohner unterm TC haben, die Nahrung sammeln, dass du weiter Dorfwohner bauen kannst. Denn wenn du anfängst, das TC zu idlen, dann geht es meistens den Bach runter.
Ja, deswegen hatte ich gefragt, wann da jetzt so der Punkt zum Losziehen
ist. Genau, also meistens ist es sofort, wenn es jetzt ein langer Tunnel ist oder wenn es einfach für die eigene Strategie sehr entscheidend ist oder wenn da vielleicht irgendwelche Ressourcen sind, die man unbedingt haben möchte. Und genau, das ist das, was man am meisten sieht. Ab und zu, eher selten, kann man auch so in der Mitte des ersten Zeitalters mal einen Dorfwohner losschicken, aber das ist dann eher so ein... Die Map ist so ein bisschen offener, aber ich möchte sie schon ganz gerne mit zumindest einer Layer-Palisade zumachen. Dann ist es einfach so ein etwas weniger starkes Investment, da später mal loszugehen. Auch wenn die wirklich sehr wichtig ist, diese Wall, dann sollte man da auch wirklich sofort hingehen und auch nicht aufhören, Villager zu schicken. Also ne, wenn man jetzt zwei geschickt hat, dann geht man wieder auf 5-6 auf Schaf und dann kann man ja wieder nach vorne schicken, denn Holz braucht man ja erstmal nicht. Also solange man Dorfwohner produzieren kann, sollten alle anderen nach vorne geschickt werden für diesen längeren Willfight, sag ich mal, den man dann natürlich ganz gerne gewinnen möchte, um dann auch die Wall zu kriegen. Und was man dann auch beachten sollte, was dann super, super kompliziert wird, ist, dass man dann natürlich vorne keinen Dorfwohner verliert. Das heißt, bevor sie sterben, lieber die Dorfwohner mit wenig HP zurückschicken und austauschen durch welche, die noch volle HP haben und im Dorfzentrum sind. Also bei wirklich sehr guten Black Forest-Spielern sieht man dann am Ende nach so einem langen Willfight, dass quasi die komplette Eco eigentlich alles nur noch so 1-2 HP Villager sind. Und ein einziger Feudal Scout kann dann sehr, sehr viel ausrichten da. Also da gibt es auch schon sehr, sehr witzige Situationen. Aber im Idealfall möchte man das so machen, damit man einfach möglichst viele Dorfbewohner vorne hat, um dann auf der einen Seite halt diese Wall zu kriegen. Aber auch natürlich, wenn du gut bist in diesen Villager-Fights, kann es natürlich auch einfach schon ein guter Vorteil sein, wenn du den Gegner zwei Dorfbewohner gekillt hast und ihm selbst keine verloren hast. Auch das kann natürlich einfach schon mal ein Vorteil sein.
Gut, jetzt haben wir es endgültig geschafft. Jetzt gehen wir mal wirklich ins Eingemachte, überlegen uns ein paar Strategien und Eröffnungen. Und zuerst mal würde ich sagen, machen wir uns klar, Black Forest, wir haben es am Anfang schon gesagt, es handelt sich eigentlich um eine Team-Map und zwar hauptsächlich sogar im 4 gegen 4. Das heißt, wir haben da so viele Leute unterwegs, wie Age of Empires 2 nun mal hergibt. Und da drängt sich natürlich die erste Frage auf, wie denn überhaupt so die Rollenverteilung im Team ist. Wir haben wie auf allen anderen Maps natürlich zwei Pockets dann und zwei Flanken, die ein Stück weiter vorne sind. Gibt es da irgendwelche klassischen Aufgaben, die einem jeweils zukommen?
Ja, die gibt es. Ich gehe jetzt erstmal von Turnier Black Forest aus, denn diese Lobby-Games, die viel gemacht werden auf diesem Rage Forest Discord, die können sehr wild sein. Also da, sage ich mal, wird jetzt nicht unbedingt die optimale Strategie gespielt, sondern einfach die, die am meisten Spaß macht. Deswegen gehe ich jetzt erstmal so vom Turnier aus. Und bei den Rage Forest Turnieren hat man ziemlich klar gesehen, dass sich eine Art durchgesetzt hat. Oder zumindest, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber zumindest eine, die sehr oft benutzt wird und auch ziemlich gut erscheint. Und das ist die, dass die Pockets, wenn möglich, immer durchboomen. Dieses wenn möglich ist sehr wichtig, aber letztendlich ist im Idealfall, möchtest du, dass beide Pockets einfach nur boomen. Und die Einheiten, die sie dann bauen sollen, ist auf der einen Seite sind das Paladine von der einen Pocket und die andere Pocket soll halb SO machen, also halbe Dir plus Siege Onager. Das ist so die klassische Kombination und die spielen dann auch sehr gern zusammen, denn die Kombination aus Onager bzw. Siege Onager, die dann durch Bäume durchkacken können zum Gegner, in Kombination mit den Paladinen, die dann raiden können, ist sehr stark. Also wenn man da dann ein Timing hat, kann das sehr gut funktionieren. Genau. Das ist sozusagen die Aufgabe der Pockets und dementsprechend werden dann auch Völker für diese Einheiten dann gepickt oder gedraftet. Also ganz klassischerweise dann Teutonen als die Halb-SO-Pocket oder Kelten oder Slaven und auf der anderen Seite die Paladinen sind dann ganz klassisch die Franken, die Ungarn und auch Perser und so weiter. Kumanen auch sehr beliebt. So, die Flanken, das ist ein bisschen schwieriger, weil die meistens überlegen, was für ihre Sith gut ist. Also da gibt es ja sehr viele verschiedene. Es gibt auf der einen Seite die klassischen Monk-Siths, so wie jetzt irgendwie Azteken, die dann auch ganz gerne jetzt nicht einfach nur boomen möchten, sondern auch dann ihre starken Mönche benutzen möchten. Also ein klassischer Monk-Rush wird dann ab und zu gesehen, aber ich würde sagen, dass noch viel häufiger der sogenannte Fast-Imp-Monk-Rush gesehen wird, dass man mit verschiedenen Openings, da gibt es jetzt nicht unbedingt so einen Klassiker zu, aber dass man letztendlich nicht ab Castle Age boomt, sondern dann direkt nach Imp geht, eine Burg möglichst vorne hinbaut und dahinter dann Mönche baut, sodass man dann direkt mit Blockprinting dann die maximale 12 Reichweite hat und dann zusammen mit Traps dann pushen kann. Die anderen Siths, die jetzt vielleicht keine starken Mönche haben, die sind dann eher welche, die eventuell in Feudal vielleicht so ein bisschen was machen wollen, mit einem Tower Rush oder so weiter, um einfach möglichst viel Zeit zu kaufen. Oder aber auch welche, die teilweise auch selbst boomen möchten, um dann auf Late-Game-Einheiten zu kommen. Also da fällt mir sowas wie Polen zum Beispiel ein. Können zwar auch Monk Rush machen, aber haben auch eine sehr starke Eco. Oder auch sowas wie Vikings. Das sind halt eher schwächere Völker, aber wie gesagt, in einem Turnier, gerade in diesem Rage Forest Setting, wird ja nur Black Forest gespielt. Das heißt, man muss auch auf schwächere Völker dann am Ende zurückgreifen.
Das heißt, als Pocket ist meine Aufgabe sehr klar. Ich boome und habe dann entweder die eine oder die andere Einheitenkomposition zu spielen. Und als Flanke, was genau mache ich für das Team insgesamt? Also ist meine Aufgabe eher, die gegnerische Flanke rauszunehmen oder ist meine Aufgabe eher, die Pocket zu beschützen? Womöglich die gegnerische Pocket beim Boom zu stören? Auf was fokussiere ich mich denn da üblicherweise?
Das sind alles drei gute Optionen. Das hängt davon ab, was überhaupt möglich ist. Also zum Beispiel die gegnerische Pocket beim Boom zu stören ist meistens eine sehr gute Option, aber das ist keine Option, die man jedes Spiel machen kann. Also eine klassische Möglichkeit, eine Pocket zu stören, wäre durch einen Sneak. Aber Sneaks können gefunden werden. Sneaks können vielleicht einfach auch gar nicht erst funktionieren, weil es nur einen Weg zum Gegner gibt und da patrouillieren die ganze Zeit Scouts oder so. Also es ist etwas, was man zwar gerne machen möchte, aber nicht immer unbedingt, sag ich mal, die Map dir das erlaubt. Teilweise erlauben dir auch Wölfe nicht zu sneaken. Wobei das Einwallen von Wölfen auch durch Black Forest sehr, also inzwischen wirklich perfektioniert wurde und es gibt da Leute, die das so gut können, die können über die ganze Map laufen und wirklich bis zu 10 Wölfe liegen da eingewallt irgendwie am Rand der Wälder. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man gerne macht. Es gibt auch Map-Gens, wo man nicht nur zu seiner gegnerischen Flanken Tunnel hat, sondern auch zur Pocket. Und das sind Situationen, die man als die Pocket in diesem Fall überhaupt nicht gerne hat, weil man dann quasi, das ist ja wie eine Einladung, dass man von der Flank gestört wird. Und als Flank wiederum ist es halt sehr gut und man kann da auch dann überlegen, ob es sich lohnt, vielleicht gar nicht den Tunnel zu seiner Flank wallen zu gehen, sondern dass man schnell eine gute Wall zur gegnerischen Pocket bekommt, einfach um dann später die Möglichkeit zu haben, zur Pocket zu laufen, um die beim Boom zu stören, damit deine eigene Pocket dann am Ende das Spiel für einen gewinnen kann.
Ich merke schon bis zu dem Punkt, was ganz wichtig ist, und ich möchte das jetzt an der Stelle nochmal festhalten, für alle, denen das vielleicht noch nicht klar geworden sind, diese Walls, die man setzt, ja oftmals weniger dazu da, um sich zu verteidigen, als mehr eine Position weit vorne zu haben, von der aus man da angreifen kann,
ganz
oder?
Genau, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Schwierige an diesen Walls ist meiner Meinung nach, dass man innerhalb von wenigen Sekunden nach dem Spielstart genau, ja, im Idealfall wissen möchte oder zumindest eine Idee hat, wie man dieses Spiel spielen möchte, welche Positionen denn wichtig sind. Und wie gesagt, es gibt so ein paar Ideen, wie zum Beispiel, dass man halt als Flank gerne zu einer gegnerischen Pocket möchte, wenn man so eine Map-Gen hat, die das erlaubt, dann ist das schon mal eine ganz gute Möglichkeit, aber es heißt auch nicht, dass es in jedem Spiel immer gut ist. Und genau das macht einen guten Black Forest-Spieler aus, ist, dass der einfach diese Situation sieht. Und das, finde ich, ist für mich auch dieser Charme an dieser Map, ist, dass es nicht nur um Schnelligkeit geht oder nicht nur darum geht, gutes Archer-Micro zu haben oder eine gute Build-Order zu haben, sondern dass es wirklich um Map-Verständnis geht. Und das ist wirklich, dass jemand, der halb so schnell ist und vielleicht ein ganz furchtbares Archer-Micro hat, trotzdem der bessere Black Forest-Spieler sein kann, einfach weil er diese Map versteht und weiß, wie er Walls einsetzt.
Ja, man liest auch öfter mal, dass Black Forest so eine Map ist, die das Elo gewissermaßen gleich macht, also dass da wirklich die Unterschiede nicht so groß sind, dass da auch Leute, die auf anderen Maps 200, 300 Elo auseinander liegen, durchaus fair gegeneinander spielen können. Würdest du sagen, dass da was dran ist? Da
ist was dran, ja. Ich würde sagen, es gibt noch eine andere Map, wo das noch mehr der Fall ist, und das ist für mich Nomade. Aber im Vergleich zu offenen Landkarten würde ich auch sagen, dass bei Black Forest der Fall ist, was aber einfach auch, sage ich mal, an der Natur von Closed Maps liegt, weil du einfach dir immer Zeit kaufen kannst. Und wenn du in einem direkten Kampf häufig den Kürzeren ziehen würdest, kann eine Wall den Gegner davon abhalten, dass es überhaupt zu einer Situation erst kommt und du dann den Kürzeren ziehen kannst. Also das ist schon der Fall, aber es gibt wirklich ganz, ganz krasse Unterschiede, also Skill-Unterschiede auf Black Forest. Also die meiner Meinung nach besten Black Forest-Spieler sind die Amigos. Das sind auch die quasi die auf diesem Rage Forest Discord viel spielen und auch jetzt ein eigenes Team haben. Das sind einfach welche, bei denen wirklich alles zusammenkommt. Also das sind auch ja so gute Spiele. Also ich meine jetzt auch bei T90s Titans League zum Beispiel hat ja Baals auch fantastisch abgeschnitten. Also Baals, Ganji hatte ich vorhin schon erwähnt und Wallace sind so die mir als erstes da einfallen. Und bei denen, die haben einfach dieses Verständnis von Black Forest, aber sie müssen halt nicht immer, sage ich mal, die passive Rolle spielen, diese Rolle, ich möchte nur nicht verlieren, sondern sie können eben auch diese aggressive Rolle einnehmen und dementsprechend sich dann so einen Vorteil verschaffen.
Jetzt hast du ja schon gesagt, Zeit kaufen kann man sich immer, ist ganz wichtig auf der Map. Und es gibt ja so ein bisschen das Klischee, dass vor allem die Pocket sich ganz gerne dadurch Zeit kauft oder kaufen lässt, dass sie die Flanke einfach sterben lässt. Wie viel ist da denn dran und ist das wertvoll, dass man die Flanke wirklich, je nachdem wie das Spiel sich entwickelt, sterben lässt und das Gejammer, was man vielleicht hört, einfach ignoriert und dann einfach hofft, dass der eigene Boom das schon irgendwie ausgleichen wird?
Ja, das ist definitiv der Fall. Und ich würde aber sagen, dass das erst ab einem gewissen Niveau wirklich so der Fall ist. Weil auf der einen Seite, also eine Flanke verkaufen, kann man jetzt natürlich verschieden interpretieren. Das eine ist, dass man sie einfach sterben lässt und halt, ne, selbst nichts investiert. Das ist, weil sie zum Beispiel jetzt gepusht wird. Dann ist natürlich immer die Frage, wie viel Investment hatten denn die Gegner? Wenn jetzt die Flanke einfach nur im 1 gegen 1 gegen die andere Flanke stirbt, ist das in der Regel fast nie gut, weil dann die gegnerische Pocket ja auch quasi genauso weit im Boom sein sollte wie du selbst. Also ist man langfristig, hat man einfach 2 gegen 1 auf dieser einen Seite. Wenn jetzt aber die Flanke stirbt, weil vielleicht Pocket und Flank zusammengepusht haben, dann kann das wiederum funktionieren, weil ja dann beide auch investiert haben von den Gegnern und man dann als Pocket, die nur geboomt hat, letztendlich am Ende dann die Möglichkeit hat, aufzuräumen und dann so wieder ins Spiel zurückzufinden oder sogar das Spiel dann zu gewinnen. Also es ist wichtig, warum die Flanke gestorben ist oder warum sie Schaden genommen hat. Aber dieses Prinzip, dass ein Spieler sich aufopfert, damit die anderen das Spiel gewinnen können, ist auf Black Forest auf jeden Fall der Fall. Das sieht man häufig. Aber ich würde sogar behaupten, dass das grundsätzlich in Teamgames so ist. Also man sieht das auch mehr und mehr auf anderen Maps. Auf Arabia zum Beispiel sieht man ja häufig, dass die Flanks heutzutage ganz, ganz lange in Castle Edge bleiben und hochgehen auf 5, 6, 7, 8 Archery-Ranges und einfach nur noch die Crossbows da so raushauen, während die Pocket wirklich boomt und versucht dann irgendwann auf Cavalier und Paladin zu kommen. Das ist ja in gewisser Weise auch eine Art davon. Es ist zwar nicht jetzt dieses Zeitkaufen durch Mauern bauen, aber es ist Zeitkaufen durch ganz, ganz viele Einheiten, damit dann die Pocket das Spiel gewinnen kann. Also dieses Prinzip gibt es meiner Meinung nach überall in Teamgames, aber eben auch in Black Forest.
Würdest du sagen, dass das, wenn es diese 2-gegen-1-Situation gibt, dass dann regelmäßig wirklich dieses Sterbenlassen besser ist? Oder gibt es auch Situationen, wo es dann wichtig wäre, der Flanke zur Hilfe zu eilen und den eigenen Boom einfach abzubrechen? Irgendwie vorzeitig dann doch noch in den meisten Fällen wahrscheinlich Ställe zu bauen und sie irgendwie zu retten?
Das ist wie immer auf dieser Map sehr von der Situation abhängig. Aber ich sag mal so, wenn sie schon durch die Mauer durchgebrochen sind, mal angenommen, es gab mal eine, dann ist es meistens schon zu spät, würde ich sagen. Und man sollte einfach zusehen, dass man selbst sich dann von der Flank upwallt und dann einfach versucht durchzuboomen. Wenn jetzt aber die Wall noch steht, aber es wird gerade durchgepusht, sagen wir mal, die Flanks waren beide vielleicht lange in einem Villager War oder sie haben vielleicht in Feudal Age haben sie vielleicht irgendwie im Tower Rush gegen Tower Rush gespielt oder sowas. Und auf einmal kommt jetzt die gegnerische Pocket mit ein paar Mangen dazu. Dann ist es meistens gut, dass man selbst auch welche baut, was jetzt den eigenen Boom auch nicht so stark verzögert. Das ist jetzt kein All-in-Knights oder sowas, sondern man kann weiter seine Nahrung für Dorfbewohner ausgeben, aber verzögert einfach den Boom etwas, dadurch, dass man ein paar Mangen defensiv baut. Einfach um diesen Push, sage ich mal, zu stoppen oder zumindest so weit zu verzögern, bis dann die Flank selbst nach Castle Age kommt und dann diesen Part selbst übernehmen kann, sei es durch eine defensive Burg oder ähnliches. Was man auch sieht, ist, dass man Mönche als Hilfe baut, gerade wenn man dazu noch dann Redemption hat, Erlösung, um dann die gegnerischen Lagerungswaffen dann zu bekehren. Also das würde ich sagen, ist so grob der Unterschied, sind sie schon durch und die ganze Base ist voll mit Einheiten, dann ist es meistens schon zu spät. Wenn man sie aber noch an der Wall stoppen kann, dann kann sich das durchaus lohnen, da als Pocket mit einzugreifen. Und es geht sogar so weit, dass man, also ich habe zumindest als Regel so gelernt, dass wenn man eine Pocket spielt von einer Flank, die lange im Villager War war, dass man dann grundsätzlich einen Siege Workshop bauen sollte zur Verteidigung. Einfach damit die Walls, die dann meistens irgendwann dann doch gibt, dann gehalten werden können und man nicht dann durch einen Siege Push oder durch Knights oder sowas von der gegnerischen Pocket dann stirbt.
Das ist doch mal ein guter Tipp. Den kann man doch einfach mal so umsetzen. Das hat man selten in diesem Spiel. Es hängen ja diese Eröffnungen auch schon sehr davon ab, wie die Karte aussieht. Das haben wir schon öfter festgestellt. Und jetzt haben wir ja auf Black Forest schon ganz schön lang die Eigenart, dass die Karte von Anfang an aufgedeckt ist. Also man sieht nicht überall, was passiert, aber man sieht eben die Grundstruktur der Karte. Wo ist Wald? Wo sind Ressourcen? Wo stehen irgendwelche Tiere rum? Und das bedeutet, dass man nicht scouten muss, sondern sich direkt über die Minimap und durch Hin- und Herklicken einen Überblick verschaffen kann. Was sind so die ersten Sachen, auf die du da guckst und woran sollte man sich orientieren?
Also das Erste, was man sich angucken sollte, ist quasi der Verlauf der Map zwischen den beiden Parteien. Und zwar, wie viele Öffnungen gibt es, also wie viele Wege gibt es zu den Gegnern, wie breit sind sie, wo genau laufen sie lang, um dann quasi mit dem Gedanken, schicke ich jetzt sofort Dorfbewohner vor. Denn ich sag mal so, je später eine Entscheidung getroffen werden muss, desto länger hast du Zeit, darüber nachzudenken. Aber diese Entscheidung, schicke ich sofort Dorfbewohner vor, die muss eben sofort getroffen werden. Denn wenn man erst, sagen wir mal, 20 Sekunden oder auch nur 10 Sekunden noch auf sein Schaf geht mit allen Dorfbewohnern und sich dann erst entscheidet, die Dorfbewohner vorzuschicken, kann der Gegner einfach schon so viel weiter sein, dass er vielleicht diese Wall sogar noch direkt hochkriegt, bevor du überhaupt da bist und dann anfangen kannst, in diesen Will War zu gehen. Das heißt, das muss sofort entschieden werden und das wird entschieden dadurch, dass du dir anguckst, was für Öffnungen gibt es jetzt genau zu den Gegnern. Und wenn das geklärt ist, wenn quasi geklärt ist, wer jetzt was wallt, meistens ist das die Flank, weil wir wollen ja, dass die Pocket in der Regel durchboomt. Das heißt, selbst wenn es weiterhin zur Mitte irgendwo auch noch Durchgänge gibt und die Flank jetzt nicht komplett in einem langen, langen Villager War beschäftigt ist, dann sollten auch die Flanks meistens das wollen, damit die Pocket sich wirklich komplett auf den Boom konzentrieren kann. Wenn das nicht geht durch einen Villager War oder auch andere Gründe, dann kann es auch mal sein, dass eine Pocket wirklich schnell schalten muss, okay, ich bin jetzt verantwortlich für diese Wall in der Mitte, also muss auch ich sofort einen Villager nach vorne schicken oder man kann sich auch ein bisschen Zeit lassen, weil es meistens nicht ganz so, also einfach die Distanz halt sehr viel weiter ist zum Gegner, dass man auch da dann als Pocket einen Villager schicken muss zum Wallen. Das ist so das Erste, was man angucken muss. Und das Zweite, was ich mir angucke, ist dann die Verteilung der Pons. Denn auch das hat ja auf die Strategie wesentlichen Einfluss, dass man dann guckt, okay, erstmal natürlich, wie viele Pons gibt es auf der Map. In den Rage Forest Turnieren war es jetzt inzwischen so, dass es immer gleich viele Pons sein müssen. Das wurde auch vom Map-Script schon so geändert. Das heißt, wenn ein Team mehr oder weniger Pawns hat, dann gibt es einen Restart. Aber tatsächlich ist die Map jetzt so gut gemacht, dass es selten tatsächlich passiert, dass es immer gleiche Anzahl an Pawns sind. Das war am Anfang nicht so und hat auch zu sehr vielen Problemen geführt, meiner Meinung nach, weil es einfach so stark ist. Und genau, dann guckt man auch, wo die verteilt sind, denn ob jetzt eine Flank einen Pond hat oder eine Pocket, kann auch ein Unterschied sein. Aber du musst ja auch nicht immer den Pond docken, der bei dir ist. Also auf einem hohen Niveau sieht man dann auch, dass die Ponds wirklich so hin und her getauscht werden. Also das sieht man zum Beispiel daran, wenn du ein Volk hast, das einen guten Fischboom hat. Also der beste Fischboom hat mit Abstand sind das die Malaien, weil deren Fischtraps so günstig sind. Wenn man Malaien im Team hat, dann würde der auch quer über die Map laufen, zur anderen Flanke rüber, um da zu docken und zu Fischboomen, weil es einfach so stark ist. Also so diese Aufteilung von Pons ist dann auch sehr wichtig und das wäre für mich so das Zweite, was ich mir angucke. Und als Drittes gucke ich mir dann an, wo es Extra-Boss gibt, weil ja auch das dann für die eigene Build-Order, für die eigene Strategie relevant ist. Ja, und dann geht es auch schon direkt los, dass man seinen Scout dann im Villager-Fight micron muss. Also es ist schon, da geht schon gut ab.
Ja, für diese Villager-Fights, hast du eigentlich Tipps für Leute, die sagen, das ist überhaupt nicht deren Ding? Kann man Black Forest spielen, wenn man nicht mit Villager-Fight-Micro klarkommt?
Kann man auf jeden Fall.
Gibt es irgendwie wie man drum rumkommt?
Ja, also Villager-Fights sind, glaube ich, auch eher etwas, was man mehr und mehr sieht, je besser die Spieler werden. Das heißt, wenn man, sag ich mal, ein bisschen schwächer ist, aber auch mit anderen Spielern auf dem gleichen Niveau spielt, dann sollte das auch nicht ganz so ausschlaggebend sein wie auf dem ganz hohen Niveau. Aber wenn man Black Forest gerne spielen möchte, dann würde ich schon empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Denn also ich war auch jemand, der das lange Zeit überhaupt nicht mochte und auch dachte, ich kann das überhaupt nicht. Und habe dann gelernt, dass Villager-Fights, natürlich gibt es da gewisse Techniken und so weiter, aber ganz, ganz viel und sehr, sehr wichtig bei diesen Villager-Fights ist Selbstbewusstsein. Wenn du derjenige bist, der nach vorne läuft und sagt, ja, komm her, ich gehe jetzt boxen, das kann beim anderen schon gleich auslösen, oh, der kann das, der will das, ich hau lieber ab. Also das alleine ist wirklich ungelogen, das macht einen großen Unterschied. Und ich würde es wirklich empfehlen, das mal auszuprobieren. Und ich finde, das kann durchaus auch Spaß machen. Ist auch, wie gesagt, nicht nur zum Spaß da, sondern wie gesagt, hat auch auf dem hohen Niveau eine sehr, sehr starke Relevanz. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, so als kleinen Tipp nochmal am Ende, eine Möglichkeit, wie man, sage ich mal jetzt nicht, wenn man sich jetzt nicht so sicher fühlt, dass man einfach den Fokus nicht auf die Kämpfe selbst richtet, sondern dass man am Anfang eher guckt, dass man wirklich auch durchgehend Dorfbewohner bauen kann. Also dass der Fokus eher auf der, ich nenne es jetzt nochmal Wirtschaft, auch wenn es nur 6 Wills auf Schaf sind, dass man auch wirklich durchgehend Villager bauen kann und die Kontrolle darüber hat, dass man immer genug da hat, aber auch dann immer weitere Villager wieder nach vorne schickt, um dass man einfach dann alle in eine Kontrollgruppe packt und gar nicht jetzt unbedingt diesen Kampf sucht, sondern einfach immer nur wartet, bis man mehr hat als der Gegner und dann wieder angreift. Wenn der Gegner wieder mehr hat, gehst du wieder zurück. Dass es eher so etwas statischer ist, aber dadurch kann man wenigstens jetzt nicht sehr schnell verlieren, sage ich mal in den meisten Fällen, weil man einfach insgesamt ein bisschen sicherer spielt, aber mit diesem Fokus auf dieser Minimierung der TC-Idle-Time ist meiner Meinung nach eine ganz gute Möglichkeit, das zu machen, weil gerade auf einem niedrigeren Niveau diese TC-Idle-Time sehr schnell hochgeht, weil man dann sich zu sehr in diesen einzelnen Klicks von den Dorfbewohnern dann verzetteln kann.
Ja, jetzt kriegen wir von dem Thema ja quasi schon die perfekte Überleitung, um mal ein bisschen über Zivilisationen zu sprechen, denn es gibt ja bestimmte, die den ein oder anderen Bonus auf Villager-Fights haben, sei es jetzt, weil die Polen sich regenerieren oder weil die Berber ein bisschen schneller laufen. Lohnt es sich, extra Zivilisationen zu nehmen, nur um gute Villager-Fights zu bekommen auf den Flanken?
Die Antwort ist, hat es mal. Tatsächlich gab es nicht nur den Fischboom-Nerf, dadurch, dass das Skillnetz von 25 auf 20% mehr Gather Rate gegangen ist, sondern auch die Villager-Fight-Boni wurden teilweise angepasst, also teilweise ganz weggenommen, teilweise wurden sie genervt. Also Berbers zum Beispiel hatten ja lange Zeit 10% schnellere Dorfbewohner, was sehr, sehr gut ist in Villager-Fights, weil man erstens schnell weglaufen kann. Aber wenn ein Gegner wegläuft, kommt man hinterher und kann dann einfach trotzdem noch Dorfbewohner bekommen oder auch sogar Dorfbewohner blocken mit eigenen. Der wurde aber tatsächlich jetzt im, ich glaube, der letzten oder vorletzten Patch auf 5%
nicht lange genau, her.
In Dark Age und erst 10% ab Feudal Age geändert. Das heißt, es ist noch ein kleiner Bonus, aber es ist längst nicht mehr so gut, wie es das früher war. Und da Berbers auch sonst gar nicht so die Top-Flanksiff sind, muss man jetzt schon echt überlegen, ob man das machen möchte. Aber vorher war es als so Villager Rush oder Villager Fight Bonus auf jeden Fall gut. Und selbst die Polen haben ihre Regeneration der HP in Dark Age komplett verloren. Also die setzt jetzt erst ab Feudal Age ein. Das heißt, als Villager Fight Bonus gibt es den tatsächlich
nicht. Ach, stimmt.
Aber also als es das noch gab, war das definitiv der Fall. Also da wurden diese beiden Sifs vor allem sehr früh gedraftet für Rage Forest Turniere, genau mit dem Hintergrund. Und das waren dann gerade die starken Spieler aus dem Team. Also gerade diese Amigos, die ich schon erwähnt hatte, die da sehr, sehr gut drin sind, aber auch andere Spieler, die sich versuchen, mit solchen Boni, mit diesen Zivilisationen dann einen Vorteil zu erspielen. Es gibt aber auch noch andere Sifs, die kleinere Boni haben. Ich sag mal jetzt nicht so den Militärbonus im Sinne von Dorfbewohnern als Militäreinheit, sondern dann ein Eco-Bonus dazu. Zum Beispiel Briten sind auch sehr gut, weil sie einfach weniger Dorfbewohner auf Schaf brauchen am Anfang und dadurch dann mehr nach vorne schicken können zum Kämpfen. Und auch Sifs wie die Gujaras sind ziemlich stark. Zwar nicht direkt am Anfang, weil sie ja erstmal diese Mühle bauen müssen, um dann die Schafe einzuquartieren, aber nach einer gewissen Zeit, wenn dann das Food von dieser Mühle so langsam reinkommt, können auch die mehr Dorfbewohner nach vorne schicken, weil sie eben dieses passive Income der Nahrung dann dadurch haben.
Okay, ja, sehr interessant. Einfach mehr Masse.
Genau, dann. Genau.
Was suche ich denn an Zivilisationen generell für Black Forest? Also möchte ich eher welche, die Boni auf Militär haben, oder haben sich da die Wirtschaftsboni mehr bewährt?
Das ist eine schwierige Frage zu beantworten. Also ich würde tendenziell sagen Militärboni, denn die Sifs, die am meisten gespielt werden und auch zuerst gedraftet werden in Turnieren, sind meistens die, die einfach starke Einheiten haben. Und die stärkste Einheit auf Black Forest ist einfach der Siege Onager. Das ist, gibt auch noch andere starke natürlich, aber das ist auf jeden Fall eine, die man immer dabei haben möchte. Also Black Forest in einem Team zu spielen, in dem keiner Siege Onager hat, ist auf jeden Fall ein Problem und führt häufig dazu, dass wenn das dann mal passiert, dass man dann schon versuchen muss, vor dem Siege Onager irgendwas zu reißen, weil es ab da einfach schwierig wird, weil es einfach doch eben closed ist und durch diesen Flächenschaden von Siege Onager einfach viele Völker dagegen dann Schwierigkeiten kriegen. Also dadurch sind dann so solche Völker wie Kelten eben sehr stark, Slawen, dann Mongolen sind vermutlich, jeder hat so seine eigene Meinung, aber von vielen werden Mongolen als das beste Volk gesehen, was tatsächlich im Gegensatz zu anderen Maps gar nicht unbedingt am Mangudai liegt. Der ist zwar auch gut, aber tatsächlich liegt es auch da wieder am Siege Onager, weil die Spezialtechnologie Drill einfach so stark ist. Durch diese extra Geschwindigkeit für die SO, das macht die super stark. Und gerade dann in Kombination mit den Mangudai, auf jeden Fall eine sehr starke Kombination für Black Forest. Und dann genau noch die anderen Siege Onager Sifs wie Koreaner, auch sehr beliebt für diese Siege Onager-Rolle. Und dann für die Paladin-Rolle ist eigentlich die beliebteste in den meisten Fällen sind es die Spanier. Was jetzt nicht am
wegen dem Trade-Bonus oben
ganz
drauf.
Genau, das ist tatsächlich der einzige Grund. Also natürlich hat man hat die Möglichkeit, auch Kongs zu spielen, das kommt auch mal vor, aber es ist eigentlich für den Trade-Bonus, weil Black Forest dann doch sehr oft ins Late-Game geht und indem man extra Trade kriegt, braucht man weniger Trade-Cards, also hat man mehr Platz für Einheiten und das alleine fürs ganze Team kann bedeuten, dass man dadurch dann ein Spiel gewinnen kann. Und das macht auch Spanish, zumindest meiner Meinung nach, und ich kenne auch einige, die Meinung teilen, zur besten Paladin-Sith of Black Forest. Und gar nicht unbedingt als Paladin-Sith selbst. Also man kann ja auch Spanish als Flanke spielen, zum Monk-Rushen zum Beispiel. Aber gibt dann der anderen Paladin-Sith, sei es jetzt Ungarn, ja diesen Bonus mit, weil es ein Team-Bonus ist. Also das kann man auch so kombinieren und macht auf jeden Fall dann die Paladin-Sith sehr stark, weil Paladin einfach so viel Gold kosten und es sehr schwierig ist, ohne diesen Bonus schnell genug die Trade-Cards aufzubauen, um dann durchgehend Palas zu spammen.
Jetzt sind ja Paladine so die eine teure Einheit, auf die man gehen kann, aber was ist denn hier mit unseren Fan-Favorite-Einheiten? Elefanten. Geht da was?
Da geht was, aber das große Problem von Elefanten sind Mönche. Und es gibt keine Siths, also es gibt zwei Siths, aber das sind nicht die typischen Elefanten-Siths, die Ketzerei haben, Heresy haben. Das sind Malay und das sind Gujaras, aber Gujaras haben nur Elefantenbogenschützen und das sind auch nicht unbedingt so die stark. Und die Malay Elephants, die haben ja, denen fehlt ja auch viel Rüstung. Also das sind zwar trotzdem eine gute Einheit und man sieht gerade die Kombination mit Malay Fischboom plus Elefanten sehr oft, aber dadurch, dass sie nicht so viel Rüstung haben, sind sie eben nicht ganz so stark wie jetzt so die von den Birmanen oder von den Khmer oder auch natürlich die Fan-Favorites, die Perser. Da die jetzt nicht Ketzerei haben und Monks recht viel gespielt werden, ist eine Eröffnung mit Elefanten meistens sehr schlecht, weil es eben eine sehr teure Einheit ist, die auch sehr langsam ist und es ist für dich fast nicht möglich, dann diese Monks irgendwie zu snipen, irgendwie zu kriegen, sodass du eigentlich nur dem Gegner Elefanten spendierst. Und dazu kommt ja, dass meistens die Flanks Monks spielen und gerade wenn das so ein Fast-Imp-Monk ist, was ich schon erwähnt hatte, was meiner Meinung nach sehr, sehr stark ist, gibst du dadurch der Flank nochmal einen sehr großen Wert für die Monks. Ne? Weil wenn man jetzt wirklich so ein All-In-Fast-Imp hat ja in der Regel keine Eco dahinter, dann hast du vielleicht nur 50 Wilds und 30 Mönche. Das ist ja, also dieser Spieler ist sehr All-In und man möchte dem eigentlich jetzt nicht die Möglichkeit geben, dass der mit diesen Mönchen so viel Wert rauskriegt, weil der ja eigentlich fast tot ist. Ne? Da hat er halb so viel Wirtschaft wie jetzt jemand, der einen kompletten Boom durchgezogen hat. Also möchtest du dem jetzt nicht dann auch noch ganz viele Einheiten spendieren, die dann auch noch so viel Wert im Kampf selbst haben. Dadurch werden Elefanten eher seltener gespielt. Ganz spät im Late Game, dann kann man das schon nochmal wieder machen, wenn man dann sowas wie Glaube und sowas dann noch dazu hat. Oder auch natürlich den Teuton-Team-Bonus. Das sind so Kombinationen, wo man Elefanten teilweise sieht. Aber ist jetzt nicht so die sehr typische Black Forest-Einheit, sag ich mal. Gerade weil auch Timings sehr wichtig sind und dann auch die Mobilität dazu wichtig sein kann. Ich hatte ja schon Anfang einmal beschrieben, so diese Kombination zwischen den Pockets, wo die Onager dann irgendwie einen Weg um eine Wall rum oder durch die Mitte oder wo auch immer dann durch die Bäume durchcutten, um dann in die Eco der Gegner zu kommen. Da sind natürlich dann Paladine zum Raiden deutlich stärker, als das mit Elefanten der Fall wäre.
In meiner Vorstellung müsste doch jetzt aber sowas wie Khmer, dass ich dann erstmal am Anfang der Imperialzeit auf Cavalier spiele und dann später, wenn vielleicht die Mönche keine so große Rolle mehr spielen, weil sowieso nur noch Unmengen an Einheiten aufeinander treffen, dann auf Elefanten wechsle. Funktioniert das nicht, weil ich in dem Moment, wo ich kein Paladin habe, schon ein großes Problem bekomme? Oder ist das eine Option?
Es ist eine Option, aber die meisten Spieler setzen Khmer tatsächlich mal eher als Flank-Sith ein oder als Sith auf Ballista-Elephants, weil Ballista-Elephants wiederum ziemlich stark sind. Auch die wurden neulich genervt, indem sie jetzt deutlich mehr Schaden von Onager oder der ganzen Onager-Reihe nehmen, weil sie auf Black Forest teilweise wirklich fast unbezwingbar waren. Also wenn du jetzt keine Siege Onager hattest, dann waren die schon sehr stark. Inzwischen ist es vermutlich ein bisschen besser gebalanced, aber da hat man, also Khmer hat man meistens dann eher diese Einheiten bauen lassen. Aber wie du schon sagst, dieses Timing, also wo du noch Cavalier baust, der Gegner aber schon Paladine hat, das ist ein riesen Unterschied. Und tatsächlich werden Mönche doch noch sehr lang gebaut, weil sie gerade auf diesen geschlossenen Karten einfach so die Schlüsseleinheiten der Gegner rausnehmen können. Also Mönche sind auch sehr gut gegen Halb-SO, denn die Halbs an sich sind gar nicht so das große Problem. Da kann man dann vielleicht durch so ein paar Handkanoniere vorpacken oder ein paar Champions oder sowas. Aber wenn einfach alle Siege Onager bekehrt werden von den Mönchen, dann fehlt einfach dieser eine Teil dieser Kombination. Und das ist ja nur dann eine gute Einheitenkombination, wenn eben beide da sind. Weshalb auch da wieder dann meistens die Siths mit Siege Onager bevorzugt werden, die Ketzerei haben. Also Ketzerei ist wirklich ein extrem wichtiges Upgrade auf Black Forest, weil einfach Mönche so viel gespielt werden. Und sobald Ketzerei drin ist, sind Mönche, kann sie noch nutzen, aber sie haben halt wirklich einen Großteil ihres Werts dann verloren. Und das ist leider genau das, was den Elephant Siths fehlt.
Wie festgefahren ist denn diese Meta mit dem Paladin und dem Siege Onager Helps? Von den Flanken dann vielleicht noch Mönche dazu? Also ich habe es am Anfang beschrieben, ich komme von Arabia, ich kenne Scouts und Archer und ich kann es echt nicht mehr sehen. Geht es einem nach einer Weile auf Black Forest genauso mit den Kombinationen oder sieht man da häufiger doch aus der Situation heraus anderes?
Nee, man sieht ganz oft ganz andere Dinge, was einfach auch schon daran liegt, dass man ja meistens sehr viel später anfängt, Einheiten zu bauen. Also im Arena-Team-Game ist es ja auch schon so, dass man viele verschiedene Einheiten sieht und nicht nur Archers und Scouts oder dann Crossbows und Knights und das ist auch auf Arabia meiner Meinung nach auch nur so, weil man einfach so früh anfangen muss, Einheiten zu bauen. Und in Feudal Age ist nun mal Archer plus Scout die beste Kombination. Und du hast dann einfach auf dem Weg nach Castle Age nicht mehr die Möglichkeit, da rauszukommen. Du hast schon deine ganzen Production Buildings, du hast schon dein ganzes Eco-Setup für diese Einheiten, also machst du natürlich weiter. Und es geht halt dann so weit, bis du irgendwann ein Imp bist. Und ich kann verstehen, dass das auf die Dauer langweilig ist. Und das ist bei Closed Maps eher seltener der Fall, weil man einfach nicht schon so früh anfängt. Man fängt eher eigentlich ab Castle Age an, Einheiten zu bauen. Und da hat man einfach schon so viel mehr Auswahl, dass es eben nicht so eintönig ist, sag ich mal, was die Auswahl angeht. Und auf Black Forest ist das auch so, gerade was dann die Flanks machen. Also bei den Flanks gibt es dann wirklich verschiedenste Kombinationen von Mönchen, hattest du erwähnt. Sehr oft werden auch einfach halb selbst gespielt, was daran liegt, dass man, wenn man, sage ich mal jetzt, keinen eigenen Konter gegen Paladine hat und dann doch noch irgendwann so ein Cut um die Ecke kommt mit so 30, 40 Paladinen, die in deine Base reinkommen und du jetzt nur vielleicht Aberlesten oder Skirms bereit hast, kannst du ziemlich schnell weg sein von der Karte. Und deswegen wird dann häufig selbst halbe Deer getaggt, meistens dazu dann vielleicht noch so Lagerungskanonen, sowas oder auch gerne eben Unique Units. Also sehr gerne gespielt werden eben Mangudai oder auch sowas wie so Mameluken von den Sarazenen oder Genoese Crossbow, Italienern. Sowas wird auch gerne gespielt. Und dadurch hat man schon deutlich mehr Varianz in den Einheiten. Und im letzten Rage Forest ist man sogar von dieser ganz klaren Rollenverteilung von Siege Onager plus Halb und Pala teilweise, also einige Teams sind davon abgegangen und interessanterweise genau die Teams, die das Turnier am Ende gewonnen haben oder die am Ende sehr, sehr gut waren und teilweise eben auch dann das Team, das gewonnen hat, hat angefangen eher so Völker wie Turks oder auch Portugiesen. Das war noch vor den Nerfs auf die jeweilige Spezialeinheit und haben dann mit Castle Jobs gespielt und dann im Late Game tatsächlich nicht so diesen klassischen Cut durch die Mitte oder so mit den Pala plus halb SO, sondern auch schon versucht in Castle Age sich so einen Vorteil rauszukriegen, dass man dann quasi in Imp zwar nicht mehr so die allerbesten Einheiten hat, aber doch noch Einheiten, die dagegen funktionieren können. Zum Beispiel eben die Belagerungskanonen von den Türken mit 14 Reichweite, die sind auch super gegen halb SO, weil du einfach diesen Vorteil der Reichweite hast, um die SO dann zu snipen. Oder auch sehr beliebt als Civ sind ja die Böhmen durch die Hufnietze. Auch da ähnliches Prinzip, einfach eine sehr starke Einheit gegen diese Halb-SO-Kombination. Und genau, mit solchen Abweichungen von dieser Meta haben die im letzten Rage Forest-Turnier sehr gut performt. Und ja, ich bin gespannt, wie es im nächsten wird. Ob es da noch weitergeht in die Richtung. Es wurden ja einige Spezialeinheiten genervt, gerade diese Schießpulvereinheiten. Aber ja, ich bin gespannt, ob das weitergeht. Denn ich mag es auch nicht, wenn das so ganz klar in Stein gemeißelt ist. Du musst jetzt das machen und immer nur das und das ist das Einzige, was funktioniert. Und ich versuche da auch immer noch irgendwie Wege drumherum zu finden, damit das, sage ich mal, nicht jedes Spiel so gleich anfühlt. Aber auf Black Forest ist das, sage ich mal, durch die Map-Gens allein schon kaum der Fall.
Gibt es auch Zivilisationen, von denen man in jedem Fall die Finger lassen sollte? Irgendwas, was gar nicht funktioniert unter keinen Umständen?
Viele Spieler sehen Chinesen als das schlechteste Volk auf Black Forest. Und das liegt vor allem an dem Start. Denn das ist ganz interessant, weil ja Chinesen auf anderen Maps, gerade auf offeneren Maps, ist es ja eine der besten. Jetzt nicht unbedingt im Teamgame, aber im 1v1 sind es ja, weil sie super flexibel sind und eine gute Eco haben. Ist das auf Black Forest als Flank am Anfang sehr problematisch, denn man hat nur dann eine gute Eco, wenn auch alle Dorfbewohner sofort Nahrung sammeln, damit du weiter wieder Dorfbewohner bauen kannst. Wenn du jetzt aber am Anfang sofort Dorfbewohner nach vorne schicken musst zum Wildfighten, dann kannst du das nicht. Und das macht Chinese oder auf jeden Fall schwächer als Flank. Und als Pocket ist natürlich, wenn man jetzt, sag ich mal, wie im normalen Arabia-Spiel dann schnell wieder anfangen kann, Dorfbewohner zu bauen, hat man auf jeden Fall eine gute Wirtschaft. Aber dann fehlen einem so ein bisschen die Einheiten später. Man hat keine Paladine, man hat keinen Siege Onager, man hat keine Belagerungskanonen, man hat keinen Siege Engineers. Also da fehlen wirklich viele Late-Game-Units und Techs fehlen tatsächlich. Und dadurch, genau, wird sie weder als Flank noch als Pocket gerne genutzt. Und sonst gibt es auch noch, auch Vikings, das ist auch ein Volk, das eher selten genutzt wird, weil auch da eben genau das Gleiche fehlt. Ne? Keine Paladine, keine Siege Onager, keine Belagerungskanonen. Also das sind meistens diese Einheiten, die ein Volk gut machen auf Black Forest.
Okay. dann gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Und zwar so die Frage, wie gewinne ich denn ein Spiel auf Black Forest? Ich finde das gerade in Teamgames und vor allem auf geschlosseneren Karten oftmals gar nicht so leicht zu sehen, wenn sich Spiele so lang hinziehen, was ich jetzt am gezieltesten tun muss, um das Spiel zu gewinnen, wie ich es überhaupt noch gewinnen kann in manchen Situationen, wo einem dann nachher, wenn die Karte aufgedeckt ist, nachdem man aufgegeben hat, das auf einmal ganz klar einleuchtet. Oder auf der anderen Seite auch, wo man sich fragen muss, kann ich überhaupt noch gewinnen? Die andere Seite sagt schon ganz lange, bei denen sieht sehr schlecht aus, aber bei uns läuft's doch irgendwie. Und je geschlossener die Karte, habe ich oft das Gefühl, desto unübersichtlicher wird das. Wie würdest du denn so beschreiben, sehen die Win-Conditions durch ein Black Forest-Spiel hinweg aus? Was sollte man so durch die Zeitalter hinweg versuchen, um das Spiel für sich zu entscheiden?
Also ich fange mal mit der leichtesten Win-Condition an und das ist, dass man den Trade des Gegners killt oder auch einfach dem Gegner überhaupt nicht den Platz lässt, eine gute Trade-Route aufzubauen und dadurch einfach gewinnt, indem man mehr Gold hat. Denn Goldeinheiten sind, ist im Teamgame immer so, es ist grundsätzlich so, aber im Teamgame hat man eben durch den Trade die Möglichkeit, unendlich viele Goldeinheiten zu bauen, sind einfach stärker als die Trash-Units. Und dadurch ist das auf jeden Fall eine Win-Condition und auch eine, die man sehr oft sieht. So, nur sieht man die halt natürlich erst im Late-Game. Dann muss natürlich erstmal ein Trade aufgebaut sein, um ihn dann auch wieder zu verlieren zu können. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man häufig sieht. Also so ein Cut Onagers in die Trade-Route rein, das vielleicht etwas längere Zeit nicht bemerkt wird. Oder auch einfach ein langsamer Push, der aber auch durch die Mitte geht in die Trade-Route rein oder einfach auch auf die Märkte selbst. Das kann ein Spiel durchaus beenden. Meistens wird das in den Turnierspielen bei Rich Forest tatsächlich auch dann direkt aufgegeben. Also das wird dann gar nicht ausgespielt, weil alle wissen, wenn ich jetzt kein Gold mehr habe, kann ich das Spiel nicht mehr gewinnen. Und wenn ich jetzt auch einfach kein Gold mehr habe, um überhaupt wieder zurück zu pushen, um wieder Trade aufzubauen, wenn das nicht möglich ist, kann man einfach auch schon direkt rausgehen. Das sieht man ziemlich oft, dass das eine sehr, sehr häufige Win-Condition ist. Vorher ist es ein bisschen schwieriger zu sagen. Also wir hatten jetzt schon häufig über die Position auf der Map gesprochen. Das kann auch eine Win-Condition sein, indem man zum Beispiel einen Spieler komplett isoliert. Denn also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann in Castle Age oder auch in Feudal Age jemanden upwallen, also meistens halt eine Flank upwallen, um sie dann einfach wirklich komplett aus dem Spiel rauszunehmen. Also nicht nur einfach die zu stören, sondern wirklich jeden Dorfbewohner zu töten und dann ist einfach dieser Spieler tot. Das kommt auf Black Forest tatsächlich vor. Auf anderen Maps eher weniger, auf Black Forest kommt das vor. Nicht oft, aber habe ich schon ein paar Mal gesehen, weil du einfach dann keine Möglichkeit hast, bevor man mit jetzt Onagern um eine Wall rumcutten kann, einfach zu entkommen, wenn alle Wege abgeschnitten sind und man dann einfach vielleicht gedoppelt wird zum Beispiel. Und das ist etwas, was man genau in Feudal Age auf jeden Fall machen kann, aber typischerweise passiert das eher in Dark Age. Und auch das kann in Dark Age schon eine Win-Condition sein, dass man zum Beispiel, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, was ist, wenn ich Villager schicke zum Wildfighten, zum Wallen, was auch immer, und der Gegner einfach gar nicht. So, ja, klar, man kriegt jetzt eine gute Wall, aber ist das alles, was man dann rausholen kann? Denn eine gute Wall kann man ja eventuell nochmal vielleicht zurückpushen wieder später. Es ist nicht alles, denn man kann natürlich auch noch lame gehen mit den Dorfbewohnern. Man kann dann einfach...
Ich wollte gerade sagen, ich fürchte, ich habe da so eine Ahnung.
Ja, genau. Einfach direkt durchgehen und du kannst dann die Boars einfach alle da abschießen. Du kannst die Rehe abschießen und du kannst, wenn es die Map erlaubt, auch einfach diese Dorfbewohner direkt zur Pocket durchschicken, um eine Pocket direkt zu stören. Du kannst auch der Pocket dann irgendwelche Ressourcen lame. Du kannst ihm vielleicht Sachen einwallen. Du kannst auch einen Pond von einer Pocket einfach in einen Hafen reinsetzen und dann kann der da nicht fischboomen. Du kannst ja, sobald du dann in Feudal Belch bist, einfach Firegallies bauen. Dann kann er nicht fischboomen. Das hat man ganz, ganz viel gesehen in letzter Zeit, weil eben der Fischboom so stark ist, dass sich eine Flank quasi aufopfert, um in jeden Pond auf der Map einen Dock reinzusetzen, damit nur dein eigenes Team fischboomen kann und die Gegner nicht. Auch das kann eine Win-Condition sein. Dann wäre ja quasi die Win-Condition über ein Timing am Anfang von der Imperialzeit, dass man einfach durch diesen Fischboom dann so eine bessere Eco hat, dass man in Imp dann quasi durch einen Push, durch einen Attack-Vorteil dann schnell gewinnt. Aber eben auch das Upwallen durch diese Wills am Anfang kann dazu führen, dass sich genau die Flank einfach nicht verteidigen kann gegen zwei durch einen Castle-Drop, durch einen Siege-Push aus der Pocket, wenn er selbst noch in der Feudalzeit ist. Genau, und sonst natürlich auch Map-Positionen, die auch dann wieder später den Trade verhindern, kann auch eine Win-Condition sein. Also wenn man jetzt, das ist jetzt nicht etwas, was man unbedingt in Dark Age schon macht, sondern eher, dass man vielleicht in Castle Age oder Anfang Imperial irgendwo in so eine, in eine Richtung reinpusht und da schnell defensive Gebäude hochzieht. Bomber Towers werden viel gesehen oder auch eben dann natürlich Burgen klassischerweise, die dann schon so zwischen den gegnerischen Basen stehen, dass einfach eine ganze Trade-Route gar nicht aufgebaut werden kann. Und wenn man dann diese Position lang genug hält, dann kann es auch sein, dass man selbst dann pro Trip von den Trade-Cards 120 Gold kriegt und der Gegner nur 60. Das kann der auch nicht lange aushalten. Dann wird der auch irgendwann kein Gold mehr haben. Ne? Und auch sowas genau, sieht man ab und zu mal als Win-Condition.
Okay, das sind Aspekte, die sind von anderen Maps kaum bekannt.
Ja.
Wann würdest du denn so sagen, ist, bevor der Gegner jetzt bei mir im Trade steht und ich alles verliere oder bevor vielleicht auch mein eines Teammitglied schon defeated ist, so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, eigentlich ist vorbei jetzt. Wann habe ich eben keine Win-Condition mehr?
Also ich habe da einen Punkt, der gar nicht speziell für Black Forest ist, aber so generell für Teamgames und auch etwas, was ich meine Teammates ganz, ganz oft frage im Late Game, ich glaube schon so oft, dass es fast nervig wird, ist, wie viel Pop habt ihr denn? Denn meiner Meinung nach ist die wichtigste Ressource im Late Game weder Holz noch Gold noch Nahrung noch Stein, sondern es ist einfach die Effizienz der Population. Und das ist etwas, was gar nicht so einfach ist, wo man einen guten Überblick für braucht, dass man wirklich guckt, wie viele Dorfbewohner habe ich überhaupt, wie viele Trade Cards habe ich? Habe ich vielleicht zu viele Villager? Habe ich also einen Overboom quasi gemacht? Und dann auch, sind die Villager und die Trade Cards, okay, Trade Cards nicht, aber sind die Villager auf der richtigen Ressource? Also ist meine Eco quasi darauf ausgelegt, was ich auch wirklich mache? Das ist sehr, sehr schwierig, weil wenn man boomt, dann boomt man ja eigentlich erstmal, sage ich mal so, ganz generell Richtung Imp. Aber dann die Verteilung der Eco, je nachdem, was man baut, kann wirklich schwierig sein. Gerade wenn man dann vielleicht doch nochmal irgendwann das ändert, dass man vielleicht anfängt mit Pala, aber dann irgendwann merkt, ach nee, eigentlich brauche ich ja doch irgendwie halbe Dir plus Bomber Cannon oder sowas. Da brauchst du auf einmal eine ganz andere Wirtschaft dafür. Und das ist im Late Game sehr wichtig, weil man dadurch dann nicht unnötig Ressourcen reinkriegt. Natürlich kann man mit Slingen, kann man auch Ressourcen, von denen man zu viele hat, natürlich weitergeben, dass andere sie benutzen können. Aber es ist sehr wichtig, dass man einen Überblick darüber hat, dass man auch möglichst viele Einheiten auf dem Feld hat. Denn es gibt ja diese sehr bekannte Lanchester Square Law, die halt sagt, du kannst noch so gut quasi traden, du kannst so gute Einheiten haben. Wenn du einfach weniger hast, wirst du letztendlich schlecht traden. Das ist nicht genau das, was er sagt, aber das ist so ungefähr die Botschaft dahinter. Also es ist sehr wichtig, dass man auch die richtigen, also möglichst viele Einheiten hat, um gut zu traden. Und wenn man jetzt eben, wenn jetzt nicht alle 200 von 200 Pop sind, dann wird das ja wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also wenn man nicht die komplette, den Population Room nutzt, den man hat, von allen vier Spielern, dann ist das auch da wieder langfristig nicht so zu halten. Und wenn man einfach das nicht schafft, dass alle zu diesem Punkt kommen, natürlich mit Sling, ganz, ganz viel, ist ja sehr, sehr wichtig im Teamgame, im Late Game, sprich einfach nicht genug Ressourcen vorhanden sind oder einfach jemand vielleicht schon so viel von seiner Wirtschaft verloren hat, dass er sich das eben trotz Sling nicht mehr leisten kann, auf 200 Pop zu kommen, kann auch das schon dazu führen, dass man das Spiel aufgibt, weil man einfach langfristig dann nicht gegen mehr Einheiten bestehen kann.
Okay. Das kommt mir jetzt wie eine Win-Condition vor, die halt hauptsächlich auf sehr hohem Niveau zutrifft.
Ja.
Weil ich glaube, auf niedrigem muss man eigentlich davon ausgehen, dass bei einem Gegner mindestens ein Spieler im Team ist, dem es gerade auch so geht, auch wenn es auf dem Papier gut läuft für die. Insofern, also da würde ich jetzt auf meinem Level zum Beispiel, was jetzt nicht gerade niedrig ist, zum Beispiel noch kein Spiel wegen aufgeben.
Ja, also das würde ich auch sagen, dass es etwas ist, wo man mehr und mehr darauf achtet, wenn man besser wird. Aber auf jeden Fall ist das, finde ich, ein sehr guter Tipp, weil es einfach etwas ist, was, glaube ich, wo viele nicht so drüber nachdenken. Die sind einfach glücklich, wenn sie von jeder Ressource 10.000 haben. Wenn ich von jeder Ressource 10.000 habe, denke ich mir so, wie kann das eigentlich sein? Denn eigentlich müsste ich ja dann vielleicht noch ein paar mehr Einheiten gebaut haben oder halt weniger Dorfbewohner haben oder sowas.
Ja, das ist richtig.
Genau. Aber sonst so speziell für Black Forest würde ich am ehesten sagen, alle Win-Conditions sind umgedreht natürlich dann auch Lose-Conditions. Ne? Also wenn du halt merkst, okay, wir haben einfach keine Trade-Route, wir können nicht auf mehr als 50, 60 Gold pro Trip kommt, das kann sich halt langfristig nicht lohnen. Wenn man nicht das Gefühl hat, wir kommen da nicht durch, wir können jetzt unsere Trade-Route nicht weiter ausbauen, weil wir da nicht durchkommen, dann kann auch das dazu führen. Aber ich würde sagen, solange man genug Ressourcen hat, dass alle wirklich viele Einheiten bauen können, würde ich persönlich immer versuchen, das weiterzuspielen, bis dann wirklich eine von diesen Win-Conditions beim Gegnern quasi eingetroffen ist, dass man dann wirklich einfach gar keinen Trade mehr hat oder dass man einen Spieler komplett verloren hat oder sowas. Ne?
Wann würdest du denn anfangen mit dem Traden? Das ist ja auch immer so eine sehr wichtige Frage. Einerseits will man nicht zu früh Gold da rein investieren, andererseits will man nicht auf einmal gar kein Gold mehr haben. Gibt es da irgendwie so eine grobe Regel, an die man sich halten kann?
Ja, also ich bin jemand, der, wenn man auf dem Weg nach Imp oder spätestens am Anfang von Imp, sollte man anfangen, die Markets zu bauen. Und das ist also auf der einen Seite wichtig, weil man natürlich, wie du schon sagst, man muss früh genug anfangen, sonst kommt man in dieses Loch, wo man einfach dann gar kein Gold mehr hat. Und ja, da willst du idealerweise nie reinkommen. Also willst du recht früh anfangen. Und der andere Grund, weshalb man da wirklich sehr früh drüber nachdenken sollte zumindest, ohne jetzt, dass man sofort 8 Trade Cards parallel baut, ist, dass man ja durch die Veränderung, die es bei DI brachte, gehen ja die Trade Cards automatisch zu dem Markt zurück, der am weitesten entfernt ist. Das heißt, man kann diesen Markttrick so nutzen, indem man die zwar einen Markt dann auf der einen Seite baut und zu dem Markt auf der anderen Seite vom Verbündeten tradet, aber dass man die restlichen Markets, die man einfach nur baut, um möglichst schnell viele Trade Cards zu bauen, auf der anderen Seite baut, sodass die einfach den ersten Chip quasi sich sparen können und dann direkt wieder zurückgehen.
Den leeren.
Genau, den leeren, richtig. Und das macht tatsächlich einen sehr großen Unterschied und sollte meiner Meinung nach für jeden in jeder Situation im Teamgame genutzt werden. Aber du musst halt früh genug darüber nachdenken, denn wenn du halt merkst, oh, ich brauche jetzt ganz schnell Trade, dann willst du nicht noch 3 Minuten über die Map laufen, um deine Märkte zu bauen, sondern dann kannst du sie auch direkt zu Hause bauen und einfach schon anfangen.
Mhm.
Aber ja, als Pocket, wenn man wirklich die Zeit hatte, frei zu boomen, sollte man auf jeden Fall am Anfang von ihm zumindest schon mal die Märkte aufbauen und einfach schon mal anfangen, 3, 4, 5 Cards zu bauen. Denn auch die rentieren sich halt relativ schnell. Und am besten ist es wirklich, wenn du gar nicht in dieses Loch fällst, wo du nicht mehr weiter produzieren kannst. Vor allem eben als Paladin-Spieler, hatten wir ja schon angesprochen, mit Spaniern dann als guten Teambonus, ist es sehr wichtig, weil Husaren absolut keine Option sind. Also nicht absolut nicht, aber es ist keine gute Option und man möchte es wirklich vermeiden, weil sie einfach so schlecht gegen Halbs traden und Halbs eben so viel gesehen werden auf diesen Maps und Raiding etwas ist, was im Gegensatz zu offenen Maps nicht ganz so gut möglich ist. Auf Arabia machst du auf jeden Fall diesen Switch zu Husaren irgendwann, was auch daran liegt, dass du halt viel mehr Gold schon vorher ausgegeben hast, dementsprechend weniger hast, um sowohl Paladine plus Trade zu bauen, aber auch durch die Möglichkeit, einfach überall mal ein paar Husaren in die Ecos reinzustellen, um zu raiden.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, über so ziemlich alles mal gesprochen. Möchte ich zum Abschluss mal, auch wenn wir es schon untergebracht haben, nochmal auf ein paar Strategien eingehen. Wir haben zwar schon jetzt eigentlich die Teamaufteilung und auch was sich daraus ergibt, was jedes einzelnen Teammitglieds Rolle ist, mal besprochen, aber trotzdem würde ich das gerne nochmal so detaillierter zum Abschluss haben, ob es irgendwie so für diese Metastrategie was gibt, was jetzt deine Empfehlung wäre für Anfänger, für Leute wie mich zum Beispiel, die ziemlich gut in Age of Empires eigentlich im Allgemeinen wissen, was sie tun, aber jetzt noch nie so richtig in Black Forest rein sind. Was würdest du mir empfehlen, wenn ich jetzt nachher zu meinem Team gehe und sage, so, es ist an der Zeit, Black Forest, wie spiele ich das am besten? Was gebe ich für Sifs für den Anfang und wie gehen wir dann vor zu viert?
Okay, also ich würde mal mit den Pockets anfangen, weil das am einfachsten ist. Da würde ich die Sifs Kelten, Teutonen, die klassischen Halb-Onager, Halb-SO-Sifs empfehlen und einfach nur boomen lassen. Wenn man jetzt eine Map-Gen hat, wo in der Mitte es auch ein bisschen offener ist, ein paar Wege sind, dann nicht zu schade sein, um selbst einen Dorfbewohner zu klicken. Auch wenn man Loom klickt, ist das vollkommen in Ordnung, falls man da irgendwie in Wölfe reingerät, um einfach die Map wirklich dicht zu kriegen, damit man dann auch boomen kann. Denn es gibt nichts Blöderes, als wenn deine Strategie es ist oder die Teamstrategie es ist zu boomen und auf einmal kommen von allen Seiten irgendwelche Einheiten rein und man kann direkt rausgehen. Also wirklich better safe than sorry, wie man immer sagt, trifft auf BF auf jeden Fall zu. Und da würde ich dann solche Sifs nehmen. Man kann auch natürlich Mongolen nehmen. Mongolen sind aber auf jeden Fall etwas schwieriger zu spielen. Also ich habe früher sehr gern Mongolen gespielt auf vielen Maps, musste aber lernen, wie man Mongolen auf Black Forest spielt. Denn so dieses klassische, ich baue einfach nur viele Mangudai und das passt schon, das gilt nicht auf Black Forest. Es ist halt wirklich eher der Drill Onager oder Siege Onager, der, sag ich mal so, die Haupteinheit beziehungsweise einfach die Einheit ist, die man mit Mongolen haben möchte, die Mongolen so stark macht. Und da man dazu selbst nicht halbe Dias bauen kann, wie das die anderen klassischen Infantry Siege Civs machen, kann es ein bisschen schwieriger sein, aber auch wahnsinnig viel Spaß. Und als Paladin Civ, da geht eigentlich alles, was Paladin hat. Vielleicht nicht Kelten, aber sonst kann man da wirklich alles spielen. Und für die Flanks würde ich da auch als erstes sagen, um halt wirklich sicher ins Spiel zu kommen, die Map wollen. Also wenn es da diese Openings gibt, wenn da, gerade wenn es eben nicht ganz so breit ist, dann auch da nicht zu schade sein, die Villager nach vorne schicken. Und wenn man gute Walls hat, dann ist das fast immer gut fürs Team. Und wenn die so gut sind, dass man diese Position unbedingt behalten möchte, dann spielt man dahinter eben fast Feudal und Stonewalters. Kann eventuell vielleicht noch einen Pond nehmen, wo man dann Fisch boomen kann. Und als gute Sips für die Flank würde ich da auf jeden Fall die Lit Tower empfehlen, weil das eine, durch die extra Food, was sie am Anfang haben, haben sie einfach deutlich mehr Möglichkeiten im Villager War zu gewinnen, dadurch, dass sie einfach mehr Dorfwohner nach vorne schicken können und dann auch mit Mönchen und Halbs und Bombard Cannons gute Optionen später haben. Selbst Latest irgendwann als Late Imp Switch natürlich eine super gute Unit. Und vielleicht fragen sich jetzt einige, Tower ist jetzt nicht so die klassische Flanks of Arabia. Das stimmt. Und auf Black Forest sieht man so sehr, sehr selten nur Arbalest. Also Arbalest ist jetzt nicht die Unit, die man unbedingt braucht auf der Flank. Einfach weil Flanks meistens durch diese ganze Walling, Villager War, Castle Age Aggression schon so weit hinten sind gegenüber so boomenden Pockets, dass man, sobald Palas auf dem Feld sind, willst du eigentlich keine Arbalester mehr bauen, weil die einfach ab da kaum noch was bringen. Dann würde ich lieber selbst Halbs und Bombard Cannons und Unique Unit und so weiter. Also da Litauer kann ich empfehlen. Und sonst gibt es so die ganz klassischen, eher defensiveren Flank-Sips mit sehr guten Einheiten, sind dann halt die Briten auf der einen Seite, mit später dann Longbows und den Warwolf Traps, eine der besten Flank-Sips. Auch hier, auch auf Arabia, aber auch auf Black Forest, wahrscheinlich grundsätzlich. Und dann noch die Böhmen natürlich mit den Hufnitze, den sehr starken Halbs.
Genau. Ja. Gut. Gibt es denn auch irgendwie, wenn man jetzt sich eher ein lustiges Spiel liefern möchte, irgendwelche Off-Meta-Strategien, die man als Team durchziehen kann?
Ah, gibt es unzählige von. Also
dann gib mal dein Best-of. Wir sind ja jetzt hier schon recht weit in der Zeit. Was sind so deine persönlichen Favoriten?
Also, was ich sehr, sehr gern spielen, sind Fast Imps mit Fisch. Und zwar, wenn man zum Beispiel mit einer Civ wie Briten, die eine sehr gute Unique Unit haben, aber auch ein bisschen Eco dafür brauchen, kann man mit denen sehr gut so einen Feudal Fish Boom machen und dann dahinter Fast Imps spielen, also mit einem TC, aber eben ein bisschen Fisch. Und man kann dann, da dieser Fisch so stark ist, überraschend schnell auf diese, also auf alle Upgrades, die man so braucht, kommen, ohne jetzt diesen großen 3, 4, 5 TC Boom zu haben. Und das macht total viel Spaß, weil man einfach schon sehr früh dann anfängt, Longbows zu bauen. Und ich meine, Longbow, wissen wir alle, ist eine der coolsten Einheiten im Spiel. Das macht sehr viel Spaß. Kann man auch mit anderen Einheiten machen. Kann man auch mit Rattan Archer oder anderen Range Unique Units machen. Was mir auch sehr viel Spaß macht, ist, einen Sneak selbst zu spielen, dass man einfach mal einen Dorfbewohner einfach mal durchsteckt, irgendwo hinten in der Ecke mal lässt und dann ab da entweder ein Feudal Age oder auch ein Castle Age anfängt, Militär zu bauen und den Gegner so richtig zu nerven. Das ist auch, ich würde es schon als Off-Meta bezeichnen, weil es jetzt in Turnieren eher selten gesehen wird. Genau, und sonst, was man auch machen kann, was ich auch ganz witzig finde, ist dann, dass man wirklich so richtig lame geht. Also wirklich ganz, ganz viele Wills nach vorne und sich so richtig aufopfert. Auf jedem gegnerischen Spieler überall ein paar Wills hat, so jeder Pond wird gedockt, überall werden Lumbercamps eingewollt und mag nicht jedermanns Sache sein, aber ich finde es sehr witzig, das mal zu machen, gerade wenn es jetzt irgendwie um nicht so viel geht. Und dass man da einfach dadurch dann sehr viel Map-Control kriegt, weil man einfach überall Einheiten hat. Und das kann man dann super gut mit zum Beispiel einem Kuman kombinieren, der dann dahinter nach einem Feudal Boom dann überall Knights hinspielt, weil ja alles dann eher offener bleiben sollte, ne? Wenn halt überall man so seine Dorfwohner verteilt hat, überall gute Walls bekommen hat, angefangen hat, Spieler abzuwallen und so weiter. Das kann auch sehr viel Spaß machen.
Ja, okay. Sehr schön. Hast du eine liebste Black Forest Erinnerung?
Ja, ich habe ein Spiel, das war aus dem letzten Rage Forest Turnier. Da war ich in Team Cito, der ja auch Teil von Mind Sanity ist. Und wir hatten ein Spiel gegen Team Slam. Da lagen wir 2-0 zurück. Und dann mussten wir anfangen zu gewinnen. Und ich meine, dass dann das dritte Spiel, es mag auch das vierte gewesen sein, das war eins, wo es lange Zeit sehr, sehr schlecht aussah. Und da hatten wir, Slam selbst hatte da Briten und es war super frustrierend, dagegen zu spielen, weil er einfach so gut auf seine Einheiten aufgepasst hat und mir alle meine Siege Onager weggesniped hat. Und dann haben wir aber im Team, also das Team war fantastisch, da war eine richtig gute Atmosphäre und wir haben uns die ganze Zeit immer gegenseitig gepusht, dass wir es doch noch irgendwie gewinnen können. Und wir hatten schon Einheiten in unserem Trade drin, der Trade war schon halb wieder weg und überall waren Longbows. Und aber jeder hat angefangen, so immer so kleine positive Sachen zu sagen, wie irgendwie, ja, ich habe wieder doch ganz viel Trade oder ja, ich pushe hier doch gerade so ein bisschen wieder zurück. Und dann haben wir das war dann, ich glaube, irgendwie 2 Stunden, 2,5 Stunden ging das. Und wir haben am Ende nochmal, ich glaube, innerhalb von 2-3 Sekunden so 3 SO-Shots auf Slams Longbows bekommen, wo er dann von 200 auf irgendwie 90 Pop runtergegangen ist, weil einfach alle Longbows verloren hat. Und der Moment war grandios, dass man es dann wirklich nach irgendwie 2 Stunden versucht, Longbows abzuschießen, mit sich ohne dann doch mal geschafft hat gegen Slam und dann das Spiel auch noch gewinnt dadurch und das Set auch noch gewinnt mit einem Reverse Sweep 3-2. Das war wirklich eine ganz tolle Erinnerung an Black Forest.
Ah. Das klingt schon sehr schön. Ja, und wer jetzt nach diesem ganzen Gespräch und dieser wunderschönen Erinnerung Lust auf Black Forest bekommen hat, wir haben jetzt schon öfter erwähnt, es gibt ja einen extra Rage Forest Discord, wo es ja wahrscheinlich alles rund um das Thema gibt. Was genau findet man denn dort und wem würdest du den empfehlen?
Also ich kann das allen empfehlen, denn auf dem Rage Forest Discord gibt es wirklich, also zu allen Skill-Level gibt es da Spieler und auch Lobbys dementsprechend, die passen da schon auf, dass auch dann das, also es, teilweise durchmischt es sich, aber wenn man das nicht unbedingt möchte, kann man auch sagen, dass man halt eher so in diesen Lower-Rated-Lobbys spielen möchte. Da gibt es eigentlich wirklich für jeden Spiele. Man muss sich so ein bisschen natürlich daran gewöhnen, viel Black Forest zu spielen, also es ist schon wirklich eine ganz andere Art und was den Black Forest-Spielern oder diesen Raid Forest-Leuten von dem Discord sehr wichtig ist, dass man da auch auf dem Discord ist und eben auch im Voice-Chat ist. Es ist zwar nicht unbedingt notwendig, man kann es auch ohne machen, aber ich kann es auch empfehlen, weil man dann auch gleich viel lernen kann von anderen Spielern. Und viele dort spielen wirklich jeden Tag nur Black Forest. Also das sind auch dann sehr, sehr gute Spieler. Und wenn man da dann offen ist und mit denen darüber redet und eben auch dann lernen möchte, aus eigenen Fehlern lernen möchte, gibt es da wirklich sehr viele coole Leute. Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ort, um Black Forest zu spielen. Genau, und da kann man sich eben auch so ein bisschen hochspielen dann. Und ich denke, je mehr man selbst da investiert, desto mehr wird man dann auch aufgenommen als Teil der Gruppe. Und das kann dann echt Spaß machen.
Wunderbar. Das ist doch eine schöne Aussicht für alle, die jetzt nach dem Podcast da auch Lust bekommen haben, die Karte zu spielen. Mir geht's auf jeden Fall so. Also die Lust ist ja schon länger da. Das habe ich am Anfang beschrieben. Jetzt fühle ich mich zumindest ein bisschen bereiter. Muss ich nur noch mein Team überredet bekommen. Ich glaube, das wird der schwerste Schritt an dem Ganzen. Aber das soll mein eigenes Problem sein. Dann würde ich sagen, vielen Dank dir, dass du zum Podcast dazugekommen bist. Das war sehr lehrreich und hat viel Spaß gemacht.
Ja, gerne. Danke auch für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich rede immer gern über Age of Empires und besonders natürlich über Teamgames.
Ja, da haben wir was gemeinsam. Ja, dann allen vielen Dank fürs Zuhören und wie immer gilt, bei Redebedarf und bei Feedback für die Folgen, kommt gerne auf Discord. Ich diskutiere dort immer gerne mit und findet sicher auch das ein oder andere Teamgame, vielleicht sogar auf Black Forest. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.